Okidoki, okidoki. Oh ja, ist die Nase frei, Maddie?
Nee, ich muss da noch Zeug reinballern, Moment.
Du musst da Zeug reinballern, wir sind hier nicht auf der Bundestagstoilette.
So. Oh.
Ey, boah, ey, das geht ja voll in den Kopf. Boah, das geht voll... Oh, was ist denn das? Wahnsinn.
Wir sind richtig ausgehungert, total albern. Es ist einfach viel zu lange her, das ist so...
Ja, wir haben alles verloren, unsere Disziplin, die Ambition. Das Road 96 hat uns gebrochen, seelisch, moralisch.
Wir brauchten auch ein bisschen, um davon wieder aufzustehen.
Ja, tatsächlich, wir mussten auch wieder was finden, für das es sich lohnt, sich wieder zu treffen und Bier zu trinken. Und Haribo oder anderes Fruchtgummi zu essen. Doch wir haben was gefunden, Maddie. Wir haben uns wieder getroffen in diesen heiligen Hallen meiner Küche, um heute über ein Spiel zu sprechen. Chicken Police. Nicht Schicke Police, sondern Chicken Police. Ein Grafikadventure aus dem Hause handygames.com. Die heißen wirklich so. Die heißen www.handygames.com GmbH.
Okay. Die haben einen guten Job gemacht. Ich kannte die vorher noch gar nicht.
Ich auch nicht.
Und was ich daran so spannend fand, ist, also es ist ein Detektivspiel und es ist kein normales Detektivspiel, sondern es ist quasi ein Spiel noir. Also es ist wie in diesen US-amerikanischen Filmen der 40er und 50er Jahre mit harten Schwarz-Weiß-Kontrasten, natürlichen Erzähler aus dem offen alkoholabhängigen, abgehalfterten Kopf als Hauptfigur und wir haben natürlich auch eine Feline Fatale.
Oh, wow. Eine Feline Fatale.
Ja, ich weiß leider gar nicht, ob das auf Französisch auch so heißt, aber es geht auf jeden Fall um eine, unsere Femme Fatale ist eine Katze.
Das muss man nämlich dazu sagen, das Spiel heißt nicht umsonst Chicken Police, sondern es geht tatsächlich um Tiere. Alles, was dort stattfindet in dieser Detektivgeschichte, findet in einer Welt statt, über die werden wir nachher noch reden, die von Tieren bevölkert wird. In dem Tiere praktisch wir Menschen sind.
Es ist quasi wie Zoomania, nur noch ein bisschen... härter, sag ich mal.
Was ist Zoomania?
Das ist ein Film von Disney Pixar aus dem Jahr, keine Ahnung, schieß mich tot, 2018. Muss ich noch später nochmal nachschauen. Wo es darum geht, dass eine Cop-Häsin einen Fall löst mit einem Gangster-Fuchs zusammen. Ist eigentlich auch so ein bisschen, eigentlich geht's in eine ähnliche Richtung hier, aber hier ist es wirklich, einfach durch und durch noir. Und die Tiere sind übrigens auch keine vollständigen Tiere, so wie wir sie kennen, sondern eigentlich haben die nur Tierköpfe und teilweise so ein bisschen noch Bewuchs an den Armen und die Körper von Menschen.
Es ist nicht so wie Felidae, wer diesen Katzenkrimi kennt von Akif Birinci, dessen Namen wir ansonsten nie wieder erwähnen werden, sondern es ist wirklich so, dass es eigentlich humanoide Tiere sind, so würde ich es beschreiben. Also wie man es vielleicht eher noch aus Adventures kennt oder Rollenspielen, die so im Fantasy-Genre stattfinden. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die auch von der Physiognomie eigentlich wirklich nur am Kopf und von der Fellbehaarung und vielleicht noch manchmal so ein Schwanz oder so, also ein Schweif, grinst nicht so, dass sie das noch so haben, ansonsten sich verhalten wie Menschen, laufen wie Menschen, zwei Beine haben, zwei Arme, egal welche Tiergattung sie sind, Tierrasse. Also auch ein Komodowaran hat eine ganz normale menschliche Physiognomie, außer das Gesicht.
Genau. Und dieses Noir, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Genre ist aus der Literatur und aus dem Film. Die Literatur gab schon so Hardboiled, Detektiv- und Polizeigeschichten gab schon so in den 20er, 30er Jahren. So die klassischen Noir-Filme wurden in den 40ern und 50ern gedreht. Und was da ein großes Motiv ist, ist ein pessimistisches Weltbild, in der sich jeder selbst am nächsten ist. Ein sehr sozialkritisches Weltbild. Wir hatten ja mit dem Cyberpunk schon so ein anderes Genre, das sehr sozialkritisch ist. Und ich finde, da gibt's auch viele Parallelen zum Noir. Also sozial benachteiligte Schichten, also deren Leid, Armut und ja Grausamkeit der oberen Klassen, sag ich mal, wird auch sehr deutlich dargestellt. Und ein Leitmotiv des Noir, das habe ich heute noch gelesen, ist das der Entfremdung. Und ich finde, das passt sehr gut. Also damals im historischen Kontext ist das wohl daraus entstanden, dass während des Zweiten Weltkriegs halt eine Entfremdung zwischen der Konsumkultur und zwischen ja dem Krieg irgendwie dominierte und sich das da in dem Film niedergeschlagen hat. Und das haben wir in unserer Tierwelt, die wir jetzt haben, eigentlich auch. Also wir wissen zum Beispiel, darauf können wir später auch nochmal genau eingehen, es gab einen Krieg, es gab den Versuch, eine Zivilisation aufzubauen und das ist in vielerlei Hinsicht gescheitert und konnte die Versprechen des ja quasi American Dream nicht ganz einlösen. Also es ist sehr amerikanisch geprägt auf jeden Fall.
Aber letztlich geht es um auch eine Geschichte, wo Emotionen, wo um, ich hätte fast gesagt Menschen, aber Personen eine Rolle spielen und denen ihre Motive, denen ihre Leidenschaften, denen ihre Schwächen und Fehler, was sich auch ganz gut zeigt so an den Hauptprotagonisten. Denn wir sind jetzt nicht nur in dieser Welt unterwegs, sondern wir sind auch, ja, tatsächlich ein Hahn, ein Huhn.
Ja.
Ein Gockel.
Der Sonny.
Der Bossbird.
Wie er auch genannt wird, genau. Eigentlich heißt er Santino.
Sonny oder Santino Sonny Featherland.
Das ist großartig, oder?
Er ist ein Huhn, Feather. Ihr versteht das, ne?
Es gibt ja wohl zwischen den Tieren auch so eine Art Tierrassismus, dass wenn man häufiger Wortspiele irgendwie damit macht, damit eckt man wohl ziemlich an.
Aber da habe ich auch noch nicht so verstanden, wann das der Fall ist, aber irgendwie alle Protagonisten, die wir kennengelernt haben, und wir sind in einer Detektivstory, tatsächlich auch verdammt viele Polizisten, die haben alle so ein leichtes Problem, dass sie irgendwie eine Form von Teil der Gesellschaft eigentlich nicht mögen und denen das auch sehr gut spüren lassen. Also es ist allgegenwärtig, dass da verschiedene andere Tiergattungen diskreditiert werden, dass man sich abfällig über die äußert. Aber es gibt auch halt auch Tiere, die damit ein Problem haben. Und nicht nur, wenn es sich selber betrifft, sondern auch, wenn es andere betrifft. Also auch da gibt es Tiere, die das ungerecht finden und eigentlich sich eine andere Gesellschaft wünschen würden, in der das keine Rolle spielt. Was noch ganz spannend ist, ich denke mal, da kommen wir nachher noch dazu. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja schon ganz kurz über die Entwickler gesprochen. Was nochmal ganz interessant ist, dieser Entwickler Handygames.com, der gehört zu THQ Nordic. Das ist ein sehr, sehr, sehr große Spielefirma, die ganz, ganz, ganz viele Entwicklerstudios und Spielefirmen unter sich hat. Aber die kommen tatsächlich, Handygames.com, aus der Nähe von Würzburg. Das ist eine deutsche Firma. Und das wusste ich nicht.
Was?
Ja.
Sowas Gutes kommt aus Deutschland?
Und dann auch aus Bayern?
Ich meine, das Spiel sieht wirklich hochwertig aus. Das sieht aus wie ein Film. Und ich meine, auch in den Cutscenes und so, wo man die Figuren sprechen sieht, da bewegt sich auch immer irgendwas. Die Umgebungen sind sehr liebevoll zusammengestellt. Also wie so ein, ja, wirken eigentlich wie Filmsets mit ganz vielen Details. Und die Vertonung ist auch großartig. Also die Englisch, also es ist Englisch vertont. Den Text kann man sich in vielen Sprachen anzeigen lassen, aber auch die Untertitel, aber es ist, ja, also ich habe mich auch direkt in diese Stimme von Sonny so ein bisschen verliebt. Ist so eine tiefe Erzählerstimme, wie man sie sich halt vorstellt. Ich weiß auch gar nicht, ich muss mal gucken, wer die spricht. Ist auf jeden Fall ein Künstler. Und die anderen sind Figuren, mit denen man reden kann, sind aber auch ganz hervorragend vertont. Also ja.
Ich wollte mal gerade kurz auch gucken, was die schon an anderen Spielen gemacht haben. Die sind nicht nur Entwickler, die sind auch Publisher. Also die vertreiben selbst Spiele für kleinere Entwicklungsstudios. Und auf der Wikipedia-Seite kann man sich das gut angucken. Die verlinke ich dann auch nochmal. Was man so kennen könnte von denen ist zum Beispiel Aces of the Luftwaffe. Gianna Sisters haben die gemacht.
Nein,
also was? Mehrere Übersetzungen, die Ultimate Edition. Spellforce, kennen vielleicht auch einige. This is the Police. Und ganz wichtig, was ich ja total spannend fand, das habe ich nämlich jetzt gerade gesucht, weil ich es vergessen hatte, Through the Darkest of Times. Das haben die nicht selber entwickelt, aber das haben die gepublished. Und das ist ein Spiel, da geht es um ja eine Verfolgungsgeschichte von Widerständlern im Dritten Reich. Deswegen Through the Darkest of Times und auch ein sehr interessantes Spiel, was vielleicht für uns auch mal interessant sein könnte, das zu spielen.
Ja, das hatten wir, glaube ich, sogar irgendwann mal, hatten wir da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Ja. Auf jeden Fall ein Entwickler, der sich halt, oder auch ein Studio, ein Publisher, der sich halt auch eher Indie-Games widmet, aber auch Games, die eine gute Story erzählen. Und ich finde, das merkt man bei Chicken Police wirklich. Also die geben sich eine super Mühe, dieses Film-Noir-Setting umzusetzen. Du hast es schon genannt, mit diesen Schwarz-Weiß-Hintergründen. Also diese klassische Detektivgeschichte auch, mit den Büros und den gefühlt Rauch-Nebel-Schwaden verhangenen Räumen, wo Whisky-Bourbon-Flaschen stehen und alte Schreibmaschinen klickern. und wo die Damen noch stilecht mit der Perlenkette heimlich nachts in das Büro des Privatdetektivs kommen, sowas, ne? Also so triefend vor Klischees, aber es versetzt einen halt in so eine richtige, ja, Film-Noir-Stimmung mit Jazzmusik im Hintergrund, Regen, der gegen die Fensterscheiben prasselt. Also es ist, man kommt super schnell in dieses Feeling, ja, okay, ich bin in so einem Detektivroman oder so einem Detektivfilm.
Und also zum Noir-Genre gehört damit erst auch so verbunden das Schlagwort des poetischen Realismus. Und unser Protagonist ist halt, also der immer, wenn er einen Raum betritt, führt er einen kurzen Monolog, der auch wirklich sehr bildgewaltig erzählt wird. Also ich kann das gerade gar nicht so genau wiederholen. Auf jeden Fall sehr ja, metaphorisch, sehr ja, auch ein bisschen dramatisch und melancholisch durchaus. Viele also das ist wirklich toll geschrieben, muss ich sagen, bisher.
Ja, so ist auch der Spieleinstieg. Also wir steigen so ein, wie man das typischerweise kennt. Man hört einen Protagonisten mit einer ganz tiefen Stimme, eben diesen Sonny Featherland, der anscheinend schon seit 20 Jahren für die Polizei der Stadt Clawville arbeitet. Und Clawville ist nämlich der Schauplatz unseres Spiels von Chicken Police. Eine Stadt, die ein unabhängiger Stadtstaat ist. Das erfährt man dann so im Verlauf des Spiels, wenn man so ein bisschen Hintergrundstory der ganzen Welt erfährt. Es gibt noch andere Länder, vielleicht kommen wir daher noch dazu, das ein bisschen genauer zu beschreiben. Aber Clawville ist diese riesige Metropole, in der auch das Verbrechen um sich geht und in der aber verschiedene Tierarten miteinander ja in Koexistenz leben. Allerdings läuft das nicht reibungslos, deswegen gibt's sowas wie die Police. Und er wird dort noch beim Special Predatory Division, also Raubtier-Division,
richtig? Ja, genau, ja.
Also wo es auch um Mordfälle geht und vermutlich auch um Tiere essen andere Tiere.
Ja, das scheint ein Thema in dieser Spielewelt zu sein. Also das wird auch, ja, also darüber wird halt auch gesprochen. Sonny hält dieses Zusammenleben von ja, Raubtieren und quasi Beutetieren für ja ein Mythos, also für etwas, eigentlich für ein gescheitertes Experiment, was nur noch durch eine Fassade irgendwie aufrechterhalten wird. Spricht aber auch gleichzeitig darüber, dass es halt dieses Clawville, die Gründung, dass das der Versuch war, in die Wildnis, also offenbar in diese Wildnis, in der, ja, wie man sich vorstellen kann, in einem quasi anarchische Zustände geherrscht haben, also da doch so ein bisschen sowas wie Tierrechte für jeden irgendwie reinzubringen, also doch ein humanitärer Gedanke dahinter steckt. Und was ich zum Beispiel auch ganz interessant fand an einer Stelle es ist wirklich wie ein Film, da geht's um Fleischersatzprodukte. Und
das ist voll das Ding da.
Ja, sogar Pflanzenfresser essen das teilweise, aber Sonny lehnt das zum Beispiel ab, weil er glaubt, das ist eigentlich so die Vorstufe zum Kannibalismus, so wie ich das verstanden habe.
Also es ist ein Spiel, vielleicht so ein bisschen eher wie Blade Runner, wo auch bestimmte, sag ich mal, soziale Themen auch verhandelt werden, gesellschaftliche Themen, nur dass es halt nicht unsere Gesellschaft ist diesmal, ne? Wo wir das nicht direkt abgleichen können. Aber wir können natürlich dann auch vielleicht Vergleiche ziehen zu ähnlichen Entwicklungen. Ne? Fleischersatz ist bei uns auch ein großes Thema, nur aus einer komplett anderen Richtung. Und das wird spannend zu sein, wie das Spiel auch damit umgeht und was da vielleicht auch noch so für Geschichten dahinter stecken. Ja, spannend ist auch, dass das Spiel seine eigene Zeitrechnung hat. Wir befinden uns, glaube ich, im Jahr 800 irgendwas. Mhm. Also auch da merkt man, das hat, sage ich mal, Logiken, die wir auch haben in unserer Welt, nur dass halt alle Daten sozusagen anders sind. Ne? Andere Länder, andere Kontinente, eine andere Zeitrechnung. Ja, also es ist eine super spannende Sache. Es gibt dort auch ja, Gruppen von Tieren, die anscheinend nicht so richtig in die Gesellschaft gehören, die in Ghettos eingefercht werden, in Viertel abgeschoben werden, wo man sie kontrollieren möchte. Wo es auch eine Debatte darum gibt, ob zum Beispiel in dem Fall nämlich sind das Insekten, mhm, ob die Teil der tierischen Gesellschaft sein sollen oder nicht.
Das ist politisch total brisant. Also offenbar haben auch mal die Insekten unter den anderen Tieren gelebt, aber ja, einer der Figuren, mit der wir uns darum unterhalten haben, hielt das auch irgendwie für einen Fehlschlag. Und das, ja, von den Insektenghettos geht wohl auch immer wieder gesellschaftlicher Aufruhr aus. Ich meine, zu Recht, ne? Also wenn die da wirklich nicht gar nicht teilhaben können und dann halt in Armut dahin vegetieren, ne? Man sieht Parallelen zu unserer Gesellschaft, dann führt das zu Problemen.
Aber an sich startet die Geschichte ganz banal. Sonny sitzt in seinem Auto, fährt durch das mitternächtliche Clawville und führt einen inneren Monolog und man hört dann ja, dass er seit Ewigkeiten schon Bulle ist. Er sagt das, glaube ich, auch selber so. Und er ist aber kurz vor dem Ruhestand. Er ist anscheinend auf Sonderurlaub, wenn ich das richtig verstanden habe. Und eigentlich braucht er nur noch 100 Tage zu überstehen und dann kann er endlich in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Und er ist anscheinend nicht irgendein Polizist, sondern echt ein Berühmter. Der Name des Spiels, Chicken Police, rührt nämlich von einem Namen, den er und sein Partner bekommen haben, als Teil dieser Predatory Division bei der Police of Clawville. Und anscheinend haben sie einen Fall gelöst oder immer wieder Fälle gelöst, sind richtige Berühmtheiten geworden, haben Interviews gegeben und sogar eine Buchreihe geschrieben. Also es sind auch bekannte Autoren sind es beides Hühner.
Und das wurde über sie geschrieben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das selbst geschrieben haben oder ob sie einfach...
Ja, die haben bestimmt Ghostwriter.
Ja.
Aber kurze Frage. Hühner?
Das sind Hähne eigentlich.
Hähne?
Ja.
Sind es zwei Hähne? Zwei Gockel?
Eigentlich sind es zwei Gockel. Eigentlich sind es zwei Hähne.
Ja. Es ist nämlich nicht nur Sonny, sondern auch sein ehemaliger Partner Marty. Marty McChicken. Also man, ne, nicht bei allen Wortspielen ist das Spiel...
So subtil. Aber Marty ist auch nicht so subtil.
Nee, das stimmt. Aber den lernen wir auch noch nicht kennen. Weil anscheinend ist das Verhältnis zwischen Marty und Sonny seit irgendeinem Ereignis, wo Sonny anscheinend, wo Marty auf Sonny geschossen hat. Sonny hat anscheinend irgendwie auch in seinem Hahnkamm irgendwie jetzt ein Loch dadurch. Er scheint irgendwas vorgefallen zu sein, was die beiden ja eher auseinandergebracht hat.
Ja, und laut Sonny hat er es auch verdient gehabt. Also ich schätze, das wird sich noch im Laufe der Geschichte entfalten, was da genau passiert ist. Ja, also die Geschichte beginnt damit, dass er, genau, ich glaube, er wollte Zigarette holen und hat sein Portemonnaie vergessen, fährt durch die Stadt und sinniert über den Sinn seines Lebens, seines Berufslebens und von Clawville. Kommt dann wieder zurück in sein Büro, was offensichtlich sich in seiner Wohnung befindet, weil da ist auch die Tür zum Schlafzimmer. Und ja,
ist ganz witzig, das hat anscheinend sein Büro oder sein Raum, seine Wohnung im sogenannten Hotel Atlas. Das finden wir später noch raus, das gehört auch einem Kumpel von ihm. Und da scheinen auch nicht viel mehr Leute zu wohnen, also eher ein einsamer Ort. Und deswegen wundert es ihn auch, dass mitten in seinem Zimmer plötzlich eine durchaus reizvolle, ich habe erst in meinen Notizen geschrieben, Rehdame steht. Aber das habe ich natürlich nicht so richtig gecheckt, was ich da sehe.
Ich glaube, sie waren im Impala, oder?
Im Impala, ja. Der Witz ist, wie das später rausgefunden wird, das findet nämlich Marty heraus, indem er sie erschnüffelt.
Was?
Obwohl sie nicht mehr da ist.
Was?
Ja.
Wie?
Da kommen wir nachher noch dazu, aber...
Wie? Oh Gott, du bist mit Marty nochmal dahin gefahren, dann hat er sie erschnüffelt?
Ja.
Boah, Marty, ey.
Ich weiß nicht, ob ich das cool oder unangenehm finden soll.
Also, das ist schon ziemlich... Also, ja. Marty steigt schon den Frauen hinterher, sagen wir es mal so. Also,
Aber da steht sie nun mal mit einer Perlenkette um auch so ein hautenges Kleid an und dann setzt auch genau das ein, was wir wahrscheinlich auch nicht vermeiden können in diesem Film-Noir-Story-Genre, dass erstmal der Hauptcharakter innerlich dann immer sinniert, was das nicht für eine heiße Schnitte ist und wenn er jünger wäre, dann würde er sich...
Könnte es ihm gefährlich werden, ja. Da hätte ich eigentlich ganz gerne ihre Ich meine, das ist auch, also das wird diesem Film halt von damals schon auch gerecht, also, oder sagen wir es mal, oder knüpft da so einige Motive an, da wo es halt irgendwie passend erscheint, und das fanden die halt offenbar passend, aber ich hätte das eigentlich gerne aus ihrer Perspektive gesehen, weil, und das wird auch ganz klar, sie da, wie sie da ist, wie sie aussieht, wie sie sich ihm gibt, das ist strategisch. Sie wurde, also ist meine Interpretation,
ja.
Sie wurde als Reh, also vielleicht wirklich auch eher dann als Rehlein, also ist kein Reh, aber sie sollte auch schon so ein bisschen die Unschuld mit den großen Augen und der großen Bitte, die sie davor zu tragen hat, spielen.
Sie wird auch von ihm in mehreren Kommentaren, entweder innerlich oder dann auch gegenüber Dritten, als Kids bezeichnet. Ich weiß nicht genau, wir haben, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wir haben die englische Sprachausgabe, aber ich spiele zum Beispiel mit deutschen Texten und Untertiteln.
Ich auch.
Genau. Und da wird sie als Kids bezeichnet, also merkt man auch schon, ne, das ist so ein bisschen verniedlichend, so wie man das halt so kennt mit kleinen, hübschen Frauen, die man dann vielleicht eher unterschätzt, wenn das so das Klischee ist. Was er auch noch sagt, was ich halt so absolut bezeichnend finde, dass das the most womanly thing in my flat for a long time war.
Das fand ich lustig. Ja. Weil natürlich hat Marty, so wie es sich für das Genre gehört, auch eine Ex-Frau, der er fürchterlich...
Sonny.
Nicht Marty, genau, nicht Marty, Sonny. Sonny hat auch eine Ex-Frau namens Molly, der fürchterlich noch hinterher trauert, die ihn verlassen hat.
Mit der gemeinsamen Tochter.
Mit der gemeinsamen Tochter.
Auch super schön, wie man sich das im Spiel erschließt. Vielleicht nochmal, ne, auch wenn ihr euch jetzt vorstellen wollt, wie das aussieht.
Oh ja.
Also es gibt praktisch immer Szenenbilder, sprich von dem Büro oder von der Wohnung von Sonny sieht man jetzt ein Bild, ein statisches. Da steht dann im Hintergrund die Rehdame, sag ich jetzt mal, oder Impala-Dame. Man sieht eine Tür zum Schlafzimmer, man sieht ein Fenster, das mit so Lamellen, Jalousien verhangen ist. Alles in Schwarz-Weiß. Es gibt auch irgendwie noch einen Teil der ganzen Story, da bin ich mal noch nicht dahinter gestiegen, geht auch darum, dass die Farbe verschwindet. Anscheinend war mal Farbe. Aber irgendwie ist sie nicht mehr da. Und manchmal aber schon. Hat jetzt erstmal nichts mit dem Büro zu tun. Wie gesagt, man sieht dann so einen alten Schreibtisch, darauf steht eine Schreibmaschine und so diese typische Detective-Lampe, eine leere Flasche Whisky, die da rumsteht, Papierstapel. Und im Hintergrund an der Wand hängen so mal paar Bilder mit Zeitungsausschnitten und Fotografien. Und die kann man sich angucken. Und dann erzählt er immer so im inneren Monolog dann auch Geschichten darüber, was er damit verbindet und was man da sieht. Und da sieht man, ich hätte jetzt gesagt, eine Taube am Strand, die eine Ukulele spielt, und das muss Molly sein.
Ich dachte, sie wäre ein Papagei.
Okay, eins von beiden.
Auf jeden Fall ein anderer Vogel. Ja, genau, da sagt er hier auch aus glücklicheren Zeiten und schmerzhafte Erinnerungen und so weiter. Ja.
Es gibt auch ein Wählscheibentelefon.
Das ist großartig,
das
oder?
Das ist großartig und das kann man benutzen. Das kann man einfach random benutzen.
Ja, du kannst damit auch, hast du damit...
Ich habe das auch noch mal benutzt, um was Sinnvolles zu tun, aber ich habe auch probiert, andere Leute anzurufen oder sowas oder so. Es ist auch das Typische aus amerikanischen Filmen mit dieser 555-Vorwahl, die es ja nicht gibt.
Hast du die Polizei gerufen?
Ich habe es versucht mit 9/11, aber hat nicht geklappt.
555-111 hat Sonny an einer Stelle gesagt.
Echt?
Ja,
aber ich muss ja 555 vorwählen, shit. Ja. Ich habe da 911-911. Okay, das muss ich noch testen. Aber das finde ich cool. Ich finde es schön, dass Spiele einem manchmal Dinge mitgeben, wo du, ja theoretisch wird es ja Nummern geben, die ich jetzt schon anrufen kann. Und wahrscheinlich hat das Spiel auch vorbereitet, dass jetzt schon irgendeine Reaktion folgen würde. Also in der Regel, wenn es die Nummer nicht besetzt ist, gibt es halt das typische Besetzzeichen oder Nummer nicht vergeben. Aber ich vermute mal, das Spiel wird, keine Ahnung, 10, 20, 30 Nummern haben. Und ich vermute, die könnte man jetzt schon anwählen.
Ja, nur dass das jetzt wahrscheinlich nicht so viel für den Story-Fortschritt bringen würde.
Wer weiß. Ja, das finde ich cool, wenn Spiele einfach so eine Möglichkeit eröffnen und man sich so ein bisschen überlegen kann, vorstellen kann, was man alles mitmachen könnte.
Also wie cool es ist, diese Wählscheibe zu bedienen. Also die rattert dann auch wirklich so darum. Die Oma einer Freundin von mir hatte früher mal eins, da habe ich einfach liebend gerne mit Leuten angerufen.
Soll aktuell noch Menschen geben, die so eine Wählscheibentelefon haben?
Was, echt? Hast du eins?
Nein. Okay. Ja, jetzt steht da die Rehdame. Ich habe vorher noch hast du in die Schubladen geguckt?
Ja, mitgenommen habe ich eine Magnum.
Ein Revolver?
Mhm. Eine Polizeimarke und einen Zigarettenstummel.
Und die Brieftasche war noch mit dabei bei der Polizeimarke.
Ah, ja, genau.
Ja, also man kann Gegenstände mitnehmen, man hat ein Inventar. Auch ganz witzig gemacht. Also ne, man sieht, wie gesagt, immer diese Szenerie und hat dann Gegenstände oder Personen in diesem Bildschirm, mit dem man interagieren kann. Und man hat aber auch die Möglichkeit, auf ein Notizbuch zuzugreifen mit einer Sondertaste oder auf eine Karte der Stadt, in der man sich später bewegen kann. Oder dann auch auf eine Inventarliste. Und dann gibt's ein Geräusch und es ist so, als würdet ihr eine lederne Aktentasche aufmachen, in der das dann alles drin ist.
Sehr schön gemacht.
Ich konnte es richtig riechen, so dieses ölige Leder.
Ja, ja.
So da liegen die Sachen drin. Und diese Zigarette, das ist ja die letzte Zigarette. Das ist ja nicht irgendeine Zigarette. Die heißt die letzte Zigarette. Und wenn ich die dann anklicke, wenn ich es im Inventar habe, sagt er, ich weiß genau, was du meinst. Fand ich cool.
Ja. Und das Schöne ist, und das merkt man ja auch schon daran, wie wir das jetzt erzählen, man hat da keinen Zeitdruck. Also die Impala-Dame steht da nicht und scharrt mit den Hufen, weil wir erst noch die ganzen Bilder an der Wand anschauen oder so, sondern wir haben alle Zeit der Welt, uns das alles ganz genau anzusehen. Und ja.
Können noch mal auf die Schlafzimmertür klicken, wo er dann sagt, dahinter erstreckt sich ein Königreich aus dreckiger Wäsche, Zigarettenstummeln und leeren Whiskyflaschen.
Ja, und genauso spricht Sonny auch die ganze Zeit.
Ja. Also das ist... Vielleicht, also nochmal zum Klammern, der ist kurz vom Ruhestand, das heißt, Sonny ist auch nicht mehr der Jüngste. Er ist ein alter Hahn, ein alter Gockel, trägt einen ganz weirden Leder-Trenchcoat und Lederhandschuhe. Also er sieht, finde ich, auch echt eher aus wie ein Auftragskiller.
Ja,
er ist wie der Hitman. Und ist ansonsten ein Hahn, der dunkles Gefieder hat. einen relativ kleinen Kamm. Also das zeigt sich dann im Vergleich zu seinem Partner Marty, den wir dann noch kennenlernen. Also er jetzt nicht so der bullige Typ, sondern anscheinend vielleicht eher so der clevere Schnüffler, so würde ich jetzt sagen. So
der kleine, drahtige, ja.
Nichtsdestotrotz hat er natürlich voll Bock jetzt auch zu wissen, warum hier eine Rehdame, eine Impala-Dame in seinem Wohnzimmer steht quasi.
Und dort eingebrochen ist.
Weil er ist ja auch nicht mal Privatdetektiv. Das ist das Erste, was er auch zu ihr sagt. Hier, Madam, Lady, was machen Sie hier? Ich bin beurlaubt, ich bin auch noch Polizist, ich bin gar kein Privatdetektiv, ich kann Ihnen eine Nummer von einem Kumpel von mir geben, können Sie mit dem sprechen. Ne, was wollen Sie eigentlich von mir?
Ja, und sie, wow, diese Art zu sprechen, fand ich total interessant. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein sozial erwünschtes Bild dessen ist, wie Frauen damals gesprochen haben sollen, oder ob das wirklich so war, oder ob die einfach die Filme nachgemacht haben. Auf jeden Fall spricht sie furchtbar, so seziert sich so extrem, und so spricht so lang und gedehnt und ja, Mr. Featherland,
sowas. Mr. Featherland? Rupft mir doch einer die Federn ab. Ja. Jetzt bin ich leicht ins Sächsische abgeklickt.
Nee, so klingt sie Gott sei Dank nicht ein. So. Ah. Santino.
Ja, so ein bisschen so hauchend, so seufzend, ja. Und sie braucht Hilfe.
Ja,
aber sie
müssen mir helfen.
Aber sie ist nicht die Damsel in Distress, finde ich, die eigentlich ein stärkerer Charakter ist, weil letztlich ist sie auch nur eine Laufbotin, wenn man ihr glauben mag. Weil sie kommt nämlich im Auftrag gar nicht von sich selbst, sondern ihre Chefin. Und sie hat einen Namen, sie heißt Deborah Ibanez. Sie
genau, Deborah. Ja.
Deborah.
Deborah.
Deborah. Deborah. Jetzt muss ich an Bras denken. Schneidest du es auch raus? Oder an ihr Dekolleté, wo halt diese Perlenkette hängt. Also auch das, ne? Auch wenn die Tiere, sag ich mal, eigentlich Tiere sind, die haben menschliche Physiognomien. Und sind auch entsprechend der, ich würde mal sagen, Sexsymbol-Ästhetik, die auch solche Filme halt innehaben, halt auch gestaltet. Alle Frauen, die man dort sieht, sind irgendwie rank und schlank, haben lange Beine und ja, sehen halt aus wie so diese typischen Sexsymbole der 50er Jahre.
Die Beine werden auch extrem häufig thematisiert. Also es wird so häufig gesagt, hier besteht zur Hälfte aus beiden Beinen, die in den Himmel reichen. Na, na, na.
Habe ich das jetzt gerettet mit der Kontextualisierung?
Ja, so ein bisschen. Ich dachte so, das könnte wirklich interessant werden. Also die wirkt auf uns ganz, ganz, ganz anders. Ich dachte nur, wow, wie biedert die sich jetzt an, Alter. Aber gut, gleichzeitig...
Für mich war das so, oh, die Arme.
Ja, ne.
Die ist so unsicher. Oh, nee. Die braucht doch meine Hilfe. Mhm. Die braucht doch nur jemanden, der ihr sagt, alles wird gut.
Ja. Sonny erkennt Gott sei Dank auch, dass genau das ist, was worauf er jetzt wahrscheinlich nicht reinfallen sollte, sondern versucht quasi aus ihr rauszubekommen, warum sie wirklich da ist und warum sie sich auch zielt, so direkt zu sagen, warum sie da ist. Und dann schalten wir quasi einen neuen Modus frei. Also es ist so, die meisten Gegenstände und sowas im Raum kannst du dir angucken. Dann gibt's noch ein paar Sachen, mit denen du interagieren kannst und die du nehmen kannst. Und bei Personen, die kann man entweder anschauen, mit ihnen sprechen.
Sie befragen. Nach allgemeinen Themen.
Genau, also die Befragung ist halt einfach, dass man halt so ein paar Themen auswählen kann, ne, und dann so versucht, Informationen irgendwie zu sammeln. Und man kann sie vernehmen. Und das ist so eine Art Minispiel.
Das ist wahrscheinlich so die Hauptmechanik des Spiels. Ich muss sagen, ich bin jetzt in den 2 Stunden, die ich gespielt habe, und da waren so 4, 5, 6 Vernehmungen dabei. Vielleicht auch nur 5, 4, keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall ein paar dabei. Hatte ich den Eindruck, bin ich noch nicht so weit gekommen, zu checken, welchen Einfluss ich in Unternehmen, in den Vernehmungen nehmen kann. Es ist dann meistens so, dass es eine Art von Persönlichkeitsprofil gibt. Man muss auch dazu sagen, jeden Charakter, den Sonny kennenlernt, der wird in seinem, ja, ich sag's mal, Journal oder Tagebuch verzeichnet mit einem Profilfoto. Eine Angabe, was es für eine Gattung ist, eine Tiergattung, so ein bisschen Charaktereigenschaften und dann nochmal Informationen zu der jeweiligen Person. Wird dann dort hinterlegt. Und auf Grundlage der Informationen, die sich Sonny schon entweder aus eigener Wahrnehmung gebildet hat oder die er schon bekommen hat, wird dann die Vernehmung auch gesteuert. Weil er nämlich dann davon ausgeht, okay, ich habe da erstmal eine verunsicherte Frau vor mir, ich muss erstmal gucken, was will die denn. Und dann kriegt man so Fragen vorgeschlagen, die man stellen kann. Und die sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Vernehmung führen. Nämlich entweder, dass du vorankommst bei der Vernehmung und zu deinem Ziel näher kommst, eine bestimmte Information zu erhalten, oder dass die Person sich eher verschließt dir gegenüber und nicht mit irgendwas rausrückt. Und das wird dann visualisiert noch durch so ein Detektivometer. Ich habe ehrlich gesagt bislang jede Vernehmung bestanden. Mir ist noch nicht passiert, dass mir da jemand durchgerutscht ist. Aber ja, mal gucken, ob das noch irgendwie eindeutiger wird.
Also ich war da jetzt immer am Schwitzen, weil manchmal wollte ich auch einfach nur nett plaudern und dann ist das einfach völlig nach hinten losgegangen. Zum Beispiel mit ihr. Ich dachte, ich frage sie mal, hey, bist du hier geboren und aufgewachsen? So, ich dachte, ich rede einfach mal ein bisschen mit ihr und dann so, warum stellen Sie diese Frage? Das ist doch völlig irrelevant.
Das ist viel zu persönlich.
Ja, und ich so, ja, Moment.
Das hat mir das Spiel gesagt, ich wollte es gar nicht fragen.
Also, ja.
Ich dachte mir auch erst, weil wenn jemand unsicher ist, dann versuche ich erstmal Sicherheit zu geben, vielleicht dann mal so ein bisschen Smalltalk, dass jemand so in die Situation reinkommt. Aber er checkt dann vielleicht auch genau dadurch, okay, die ist eigentlich gar nicht so unsicher. Die will nur nicht sagen, weswegen sie wirklich hier ist. Die will eigentlich nur, dass ich was tue, ohne mir die Hintergründe verraten zu wollen, weswegen sie das versucht.
Ah ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also in der Situation war sie angepisst und das Detektivometer ging ein bisschen runter. Aber das musste ich auch erstmal lernen. So, wenn einen die Person mag, bringt einen das nicht unbedingt in der Vernehmung voran. Auch nicht umgekehrt. Also es besteht kein Zusammenhang zwischen, wie läuft das Gespräch zwischen uns persönlich, so freuen wir uns an, und was erfahren wir. Das sind zwei ganz andere Dinge. Und das war für mich so eine Kernerkenntnis, dass auch wenn die andere Person vielleicht gerade wütend oder irritiert ist durch meine Fragen, dass das manchmal auch zu mehr Informationen führen kann. Also nicht immer, aber manchmal, ja.
Es geht so ein bisschen so abseits der sonstigen, die man so aus Spielmechaniken kennt, wenn man so Rollenspiele spielt oder so, wo man beeinflussen muss oder Dinge herausfinden muss, dann ist in der Regel häufig so, dass man sich hier versucht, Vertrauen zu erwerben und versucht, herauszufinden, was will der Gegenüber hören. Mhm. Und das ist wirklich hier ein bisschen anders. Aber ich hatte, wie gesagt, nicht den Eindruck, dass bei bestimmten Fragen ich genau weiß, in welche Richtung praktisch das Gespräch ich mit meinen Fragen drehe. Also was die Frage letztlich tut, ob das eher eine konfrontative Frage ist oder ob das eine ist, die zu seicht ist. Das konnte ich dann anhand der Texte, die mir dort vorgegeben werden, gar nicht so richtig unterscheiden. Und dann ist es so ein bisschen russisch Roulette.
Ja, das ging mir auch so. Manchmal hat er die Frage dann viel aggressiver gestellt oder sowas, als ich gedacht hätte. Und dann war ich so, oh, okay, Moment. Huch, upsi.
Aber man findet was heraus. Also zumindest ich habe herausgefunden, weswegen sie hier ist. Weil sie hat einen Auftrag bekommen von ihrer Chefin und ich weiß nicht, wer das ist.
Genau, das ist die Natascha Katsenko.
Also Katsenko.
Ich glaube, es wurde verstanden.
Let that sink in. Katsenko.
Oh Gott.
Weil sie eine... Du hast was vorhin gesagt?
Katze ist.
Ja.
Eine Felinenpartei. ja, genau. Das ist ihre Chefin. Und die erhält offensichtlich Drohungen, die in roten Buchstaben irgendwo dran gepinselt werden. Deswegen auch der Untertitel des Spiels, Painted Red, wahrscheinlich. Ja, und dann bekommen wir noch die Info, dass sie die Inhaberin eines Clubs ist.
Xar Club.
Genau.
Also wie nur Englisch Zar. Und man weiß auch, also das erschließt man sich dann so später im Hintergrund, dass Natascha Katsenko nicht aus Klaubel stammt, sondern eigentlich aus einem nördlich gelegeneren Land namens Stovonien. Auf jeden Fall so eine Art von nordisch, ja, quasi russisches Reich, ne? Und deswegen auch Xar Club. Sie hat nämlich umbenannt, der hieß vorher anders.
Sie spricht auch mit einem Akzent. Ich weiß nicht, ob das ein russischer Akzent sein soll. Und sie heißt halt Natascha.
Wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber was wir auch herausfinden, wenn man sie richtig befragt, dass Natascha Katsenko die Liebschaft eines der wichtigsten Untergrund- oder Unterweltbosse in Clawville ist, nämlich von Hobart oder auch genannt Ibn Wessler.
Genau, der seinerseits eine Ratte ist, was ich ganz interessant fand. Genau, und wir bekommen dann einen Flyer des Zarenclubs, sag ich mal. Und da drauf steht etwas, was Sonny überzeugt, den Fall sofort anzunehmen. Es wird nämlich persönlich.
Ja, was ihn halt einfach hart triggert und er sich glaubt, was ist denn jetzt los? Denn ist ein Verweis drauf, dass Natascha Katsenko weiß oder Molly kennt und vielleicht sogar weiß, wo sie ist. Steht, glaube ich, nur drauf, ich kenne Molly gut, ne?
Da steht drauf, ich kenne Molly sehr gut und bedenken Sie das, wenn Sie über meinen Fall nachdenken. Und das schwingt auch gleich so eine Drohung.
Ja, absolut, ja. Stimmt, das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber ja, eigentlich ist es total bedrohlich. Ne? Das ist nicht nur so im Sinne von, ah, ich kenne ihre Frau, vielleicht können wir mal reden, sondern ich kenne ihre Frau ziemlich gut.
Ich weiß, wo sie wohnt.
Er weiß ja nicht mehr, wo sie ist. Ja. Er weiß nicht, wo sie wohnt, er weiß nicht, wo seine Tochter ist, die hat ihn einfach so verlassen. Also es ist für ihn schon eine krasse Motivation, erstmal zu rausfinden, okay, was passiert denn hier gerade? Und er reagiert auch ungehalten und wird auch dann aggressiver im Ton gegenüber Deborah. Ja. Ja, will halt wissen, irgendwie, was da los ist und überlegt sich ja fast den Fall abzugeben, weil die Verstrickung möglicherweise mit dem Untergrundboss Ibn Wessler ist ihm nämlich eigentlich zu heiß.
Genau, aber dadurch, dass Mollys Name da gefallen ist, ist er am Haken. Und die Deborah ist wohl auch dahin gekommen, weil Natascha nicht mehr so richtig das Haus bzw. ihren Club verlässt oder nur manchmal. Also sie ist wohl beaufsichtigt. Genau, und ja. Wir können jetzt zu dem Club fahren, aber Sonny, ist klar, der Fall ist so heiß hier mit diesem Untergrundboss, den mache ich nicht alleine, dafür brauche ich Unterstützung.
Genau. Er lässt, glaube ich, noch die Deborah irgendwie von seinem Bekannten Louis nach Hause fahren. Genau. Das ist der Typ, dem dieses Hotel gehört, in dem das stattfindet. Und das ist so ein stotternder Hase.
Ja, das ist so ein Kaninchen. Wie süß ist der, oder? Boah, ich finde hier sowieso die meisten Figuren so niedlich, ne?
Ich finde das dadurch, dass die so menschliche Physiognomien haben, dann echt weird.
Du musst ihnen einfach in die Augen schauen.
Ja, aber nee. Aber alle haben so einen eigenen Charakter und auch der Louis, ne? Man merkt irgendwie, dass der es cool findet, dass der irgendwie ein Kumpel von Sonny ist. Und der würde für Sonny wahrscheinlich auch alles machen, aber gleichzeitig ist er auch sein Vermieter, ne? Und in dem Hotel Atlas, das er halt mal geerbt hat, so wie es, wenn ich mich richtig erinnere, wohnt halt niemand außer Sonny. Also so gut scheinen die Geschäfte nicht zu laufen.
Ja. Und der Louis, der ist auch sehr, um echt zu sein, irgendwie traue ich dem auch nicht so ganz. Nee. Der ist nämlich auch, wie wir später erfahren werden, mit diesem Saar-Club, da ist er wohl häufig zu Gast und wird er als Gentleman beschrieben und groß respektiert und sowas. Und also er ist auch so ein bisschen niedlich und spricht doch immer so mümmelt. So.
Der stottert halt.
Nee, aber er mümmelt auch. Er mümmelt auch, er macht beides. Ja. Aber ich glaube, da steckt noch mehr hinter, als man auf den ersten Blick erkennt.
Also tatsächlich ist der Weg frei jetzt zur Karte und wir kriegen die erste Auswahlmöglichkeit, wo wir hinreisen sollen. Und das ist das Polizeirevier. Und damit beginnt auch schon das erste Kapitel. Also das war jetzt bis hier ein Prolog, ein bisschen Tutorial. Ne? Es wird einem richtig haarklein erklärt, wie man diese Vernehmung machen soll. Man kann erstmal so einen Raum erkunden. Und jetzt geht's erst richtig in die Geschichte.
Ich finde das übrigens ganz toll, dass Sonny bei den Vernehmungen so am Anfang und auch so in der Mitte zieht er auch nochmal so eine Zwischenbilanz und schaut dann in die Kamera. Es sieht irgendwie lustig aus.
Das ist aber kein Bruch der vierten Wand, ne? Er spricht jetzt nicht mit uns, glaube ich.
Doch!
Ja?
Oder? Er guckt so in die Kamera.
Aber ich denke, es ist auch wieder so der innere Monolog, er eher mit sich, oder? Ja. Genau. Wir sind ja eher.
Ja, schon.
Wir fahren also weiter durch die Nacht wieder in unserem. Er sagt irgendwann den Namen von dem Auto. Ich habe mir nicht notiert. Shit, das muss ich noch machen. Das finde ich noch raus fürs nächste Mal. Auf jeden Fall fahren wir mit dem durch die kalte Nacht.
Übrigens Silvesternacht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wir finden dann, glaube ich, auch im Polizeirevier heraus, dass Silvester ist, indem wir nämlich dort mit der Rezeptionistin sprechen. Vorher kommen wir vor dem Polizeigebäude an. Und das ist so auch so ein typischer, ja, wie man das so aus amerikanischen alten Filmen und Städten kennt, ne? So ein Sandsteinbau mit einem großen Wappen über der Eingangstür. Und davor steht ein Polizeiwagen und so ein paar Streifenpolizisten und anscheinend noch zwei Ermittler.
Oh Gott.
Die mit Regenjacken, aber leider haben die Regenjacken Löcher, weil das ist nämlich ein Stachelschwein und ein
Igel. Oh Gott, ey, wie niedlich ist. Boah, ich fand das so geil. Ich dachte mir nur auch so, wie niedlich ist dieser kleine Igel bitte, ja? Dann rede ich mit dem. Und dann spricht er irgendwie
Arschloch.
So. Ja, der ist ein richtiges Arschloch und spricht irgendwie so. Der spricht in einer total tiefen Stimme und ist richtig scheiße. Wie kann jemand, der so niedlich aussieht, so scheiße sein?
Tja, ich befürchte, wir werden diese Erfahrung in diesem Tierkrimi noch häufiger machen.
Ja, wahrscheinlich.
Die beiden heißen Royce und Phyllis und sind eher so niederrangige Ermittler. Also Sonny äußert sich so ein bisschen herabwürdigend über die. Man kann die dann auch ansprechen. Er macht sie dann erstmal wegen ihren Regelmänteln doof, ne? Warum sie Regelmäntel tragen, wenn die ja durch die Stacheln immer kaputt gehen. Und dann meinen die beiden, er soll sich so um seinen eigenen Scheiß kümmern. Und dann beleidigen sie sich so gegenseitig und ich weiß nicht mehr genau, was er zu Sonny sagt, so Federvieh oder so. Mhm. Oder er äußert sich, glaube ich, abschätzig über Marty, seinen Kollegen. Auf jeden Fall eins von beiden. Und dann gibt es diese ersten Kommentar von Sonny, dass er mal mit seinen rassistischen Anfeindungen hier aufhören soll. Mhm. Obwohl sich er ja auch die ganze Zeit abfällig innerlich im inneren Monolog über die zwei Igel oder beziehungsweise die beiden Stacheltiere äußert.
Ja, also der ist innerlich wohl auch ein bisschen rassistisch eingestellt. Aber lässt es scheinbar nicht so raus, ich weiß es nicht. Ja.
Wir lassen die beiden auf jeden Fall hinter uns, gehen dann in das Gebäude rein. Und auch das ist das, wie man das aus, vielleicht aus amerikanischen Filmen einfach schon gesehen hat. So eine große Eingangshalle mit so einem Bürobereich hinten, der so ein bisschen erhöht ist. Und in der Mitte stehen so diese typischen Polizei-Officer-Desks. Irgendein Verdächtiger steht in der Mitte und es gibt eine Rezeption.
Hat mich irgendwie ein bisschen an Resident Evil 2 erinnert.
Ah, diese Polizeistation, ne? Ja. Ah, okay, cool. Mhm. Stimmt. Ich fand die Rezeptionistin cool. Monika.
Sie wird ja auch als irgendwie, schreibt so, oh, der ist ja auch wieder ganz metaphorisch geworden, so der Zucker in seinem morgendlichen Kaffee,
wenn er dann... In dem bitteren Morgenkaffee.
In dem bitteren Morgenkaffee natürlich, wenn er aufs Revier kam. Und sie ist ein Vogel, aber eigentlich ein Engel, sowas, weißt du.
Ich habe mir notiert, Rezeptionistin Monika ist hot.
Ja, wirklich? Findest du Monika hot?
Ja, sie ist ein Kolibri. Sie trägt halt so eine weiße Bluse und auch so einen absolut kurzen Minirock. Also auch da wieder absolut überbetont, dass sie sehr lange Beine hat. Also sieht auch da wieder aus wie so ein Role Model aus den 50ern.
Krass, mir ist nicht aufgefallen, dass sie einen Minirock trägt.
Tja.
Sie hat eine kleine Brille auf.
Du musst dich mal auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ja. Aber sie ist absolut tough. Ne? Also sie ist total im Stressgrad, super viel los. Silvester, da hören wir das erste Mal. Und ja, was er denn jetzt wolle und soll schnell sagen, was er braucht. Und ja, sie kümmert sich anscheinend auch um alles in dieser Polizeistation. Ist so das gute Mädchen oder die gute Frau, die das so ein bisschen organisiert. Gibt ihr noch so ein paar Tipps. Anscheinend ist nämlich der Chef von dem Ganzen gerade nicht da, sondern sein Stellvertreter hat heute irgendwie den Hut auf. Und der Chef ist irgendwie so ein, ich glaube, heißt der Bloodhound?
Ja, ich war da auch gerade, ich glaube schon. Oder so ähnlich zumindest. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein Hund. Wir treffen ihn später.
Oder Bloodborne heißt der, glaube ich.
Bloodborne, ja.
Er fragt sich auch kurz nach Eben Wessler. Das sei wohl jemand, der super bekannt ist. Also ihr Kommentar ist so, ach, du willst was für den? Okay, da haben wir einen ganzen Raum für dich, in dem du dich vergraben kannst. Aber sie hat noch nichts über Natascha gehört. Also man kann sie so ein bisschen auch anscheinend als Informantin benutzen und kann man auch in späteren Phasen des Spiels vielleicht nochmal drauf zurückkommen, dass sie sowas wissen könnte. In der Halle steht noch Mord, das ist so ein Kommodo-Varan, Mordheimer, der anscheinend auch so ein kleinkrimineller Ganove ist, der immer mal wieder unsere Wege in der Vergangenheit gekreuzt hat, dem wir aber noch irgendwie einen Gefallen schulden, wir wollen ein gutes Wort für ihn einlegen. Und der wird gerade von Bosco, einem anderen Ermittler und eigentlich einem Kollegen von uns, glaube ich, abgeführt.
Und irgendwie hat er auch Pech in der Liebe, oder?
Mordheimer?
Ja.
Ich weiß nicht, das war ein ganz komisches Gespräch. Der redet von so einem jungen Kerl.
Ja, der ihn benutzt, aber er lässt sich gerne benutzen, weil ja, wer würde sonst was von dem Scheu sein, wie ihm wollen. Also
das fand ich habe nicht so richtig verstanden, ob das sexuell gemeint ist oder ob da irgendwie eine Art von Beziehung hinter steht oder ob das so ein Vertrauensverhältnis ausnutzt.
Ich fand schon, dass das... Also das mal gucken, aber für mich war das so ein Zeichen auch dafür, dass dieses, also dass es halt dann doch nicht ganz 40er, 50er Style ist, sondern dass das Heteronormative da an der Stelle aufgebrochen wurde und halt, oder was heißt, gezeigt wurde, dass genau, dass auch zwischen den zwei Männern die Beziehung als völlig normal betrachtet wird. Ja.
Also ich bin gespannt, wie wir sich noch ob wir Mordheimer noch wieder finden, ob sich das ein bisschen auflöst. Er ist dann auch, glaube ich, wenn man einmal den Bildschirm verlassen hat und wiederkommt, auch wieder weg. Also noch kann man nicht viel mit ihm interagieren. Auch nur ganz kurz mit Bosco. Da kann man so ein bisschen Smalltalk führen, über wie es gerade auf der Polizei so läuft und wo Marty ist. Den suchen wir ja, unseren ehemaligen Kollegen. Der ist anscheinend auf dem Schießstand. Das ist auch in diesem Bildschirm von diesem Polizei-Innengebäude. Auch so eine Tür, die man anklicken kann. Ja, was noch witzig ist, wir werden von Monika Bossbird genannt.
Von mehreren auch, ne?
Bossbird. Bossbird.
Bossbird.
Bossbird.
Ich glaube, das war so ein Chicken Police-Ding, dass wir halt, ich weiß nicht, wie der andere, was der Spitzname von Marty war, aber wir waren offensichtlich der Bossbird.
Weißt du noch, wie das auf Deutsch übersetzt war? In dem Text? Haupthahn oder so? Voll bescheuert.
Ja.
Also Bossbird, Haupthahn.
Da habe ich, also an manchen Stellen.
Du bist dein Haupthahn.
Habe ich die deutsche Übersetzung dann auch einfach völlig ignoriert. Ja. Das ist ein Bossbird, das ist geiler.
Hast du dann noch was gemacht in der Polizei oder bist du direkt zum Schießstand?
Ich habe dann noch ein bisschen mit Bosco gesprochen und bin dann zum Schießstand, ja.
Und dort steht Marty. Also Schießstand, müsst ihr euch vorstellen, wie man das so kennt, hätte ich es fast gesagt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Schießstand kennt. Es gibt dann praktisch so kleine Fenster in so einen sehr langen Raum mit Bahnen hinein oder hinhängen dann die Schießscheiben und in den einzelnen Fenstern stehen halt die einzelnen Schützen. Das ist eigentlich so geplant. Derzeit ist nur eine Person vor Ort und das ist Marty McChicken. Ein Hühne von einem Hahn mit weißem, ja, strahlend weißem Gefieder, einem großen, imposanten roten Kamm.
Also er wäre rot, wenn wir die Farbe sehen könnten, ja. Aber wir spüren es quasi.
Ja, du hast recht. Mit verschränkten Armen, irgendwie einer ziemlich coolen Hose und einer ziemlich coolen Jacke, sieht also ein bisschen eher aus wie, auf jeden Fall jünger als Sonny und auch eher so wie so ein Hau drauf.
Ja, der ist schon ziemlich beefy einfach. Also ich glaube, er ist auch direkt irgendwie daran interessiert, bei einer Schlägerei mit irgendwie mitzumachen. Also
erstmal ist er total gepisst, Sonny zu sehen. Weil die sind nicht aus dem Guten ausgegangen und Sonny verteidigt sich dann irgendwann, sagt so, ey, du hast auf mich geschossen. Und dann meint Martin nur so, ja, scheiße, dass ich nicht so gut zielen kann. Mhm. Also irgendwie scheint da was zwischen ihnen vorgefallen zu sein. Und Sonny sagt ihm dann aber geradeaus, ey, hier, Marty, ich habe ein Problem. Und es ist ein Problem, was ich echt nicht alleine lösen kann. Deswegen bin ich jetzt hier, weil ich dich brauche.
Und Marty, das trifft sich gut, Marty hat nämlich auch ein Problem. Weil Marty ist langweilig.
Richtig langweilig.
Ihm ist richtig langweilig. Also der vermisst die alten Zeiten, der schicken Police, er vermisst das Risiko, die Waghalsigkeit, die Schlägereien. Ihm ist das alles zu bürokratisch und zu, ja, einfach stumpf. Also er hat Bock auf das Abenteuer und er weiß, dass er das mit Sonny kriegt.
Und Monika hat auch an der Rezeption gesagt, wir sollen Marty endlich aus diesem Schießstand rausholen, weil die Polizei bald keine Munition mehr hat. Weil er so viel verballert und unten.
Ja, das hängt wohl auch damit zusammen, dass eine von den Dingen, die die schicken Police so berühmt gemacht hat, war eine Nacht namens das Blutsilvester. Also wir werden es wahrscheinlich noch erfahren, aber in irgendeinem Silvester war da die Kacke wohl mal richtig am Dampfen und Marty scheint das traumatisiert zu haben, so wie ich das verstehe.
Das soll vor ziemlich genau 10 Jahren gewesen sein, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Also die beiden haben viel erlebt und waren anscheinend auch nicht die sanftesten Ermittler, sondern eher so mit dem Kopf durch die Wand und zur Not halt mit dem Colt in der Hand.
Ich finde das auch geil, weil das wird ja so, das heißt ja Hardboiled Cops. Und Hardboiled ist in Bezug auf Hühner und Eier natürlich nochmal besonders witzig.
Hardboiled. Ja. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es wirkt erst noch so, als gäbe es da einen riesigen emotionalen zwischenmenschlichen Konflikt zwischen den beiden. Und irgendwie, sobald diese Aussicht auf, ich darf mich demnächst wieder prügeln und meine, die benennen wir gleich noch, 4 Waffen ausführen. Ich bin drin. Ich bin dabei. Wo geht's hin? Wo muss ich draufschlagen? Also Marty ist direkt am Start. Alles ist ad acta gelegt, verstehen sich direkt, wie das halt so richtige Männer machen.
Ja.
Also es ist vielleicht nicht die glaubwürdigste Wende, aber passt halt zu den beiden Charakteren.
Ja, und das muss ja irgendwie losgehen, ne? Ja. Also, ja. Und ich glaube, dass diese Schmutzwäsche, die da quasi unter den Tisch gelegt wurde, die werden wir doch auf jeden Fall wieder rausholen. Also und mal schön.
Die werden wir nochmal schön aus der Trommel holen und dann aufhängen.
Ja.
Und durchlüften lassen.
Ja. Ja. Und die Waffen.
Ja, die Waffen, das ist auch krass. Auf jeden Fall liegen Martys Waffen auch darum, die kann man sich angucken. Eine riesige Pumpgun, eine kleine Tommy Gun, das ist eine Maschinenpistole.
Interessant, dass du das weißt.
Tja, jahrelang Counter-Strike und sämtliche Call of Duties haben mich schon ein bisschen versaut, was das angeht. Es liegt dann noch ein Colt 911 da.
Oh mein Gott.
Und ein kleiner Taschenrevolver. Und die haben Namen.
Hm. Also seine Standardwaffe, also der Dienstwaffe heißt Susi auf jeden Fall.
Das ist der Colt.
Also dieses silberne Dings.
Genau.
Und dann gibt es noch ein kleines braunes Dings.
Das heißt Claudia. Und dann kommen die Tommy Gun heißt Linda. Und die Pumpgun, das ist wirklich ein riesiges Ding, so eine abgesägte Schrotflinte, die heißt Big Bertha. Die zweite, weil die erste kaputt gegangen ist.
Sag mal, Big Bertha, war das nicht?
Oh, hieß so nicht so, jetzt überleg gerade auch, ob so eine Kanone im Ersten Weltkrieg hieß.
Ja, ja.
Die dicke Bertha, ja.
Genau.
Oh, ob das eine bewusste Anspielung ist? Ich glaube es nicht.
Ja, doch. Also
das ist schon gerade schon Prügel.
Ja, also ich glaube, das war damals fast noch zeitgenössisch oder noch nicht so lange her. Aber ja, ich glaube schon, dass es damit dann zusammenhängt. Also auf jeden Fall Big Bertha die zweite auf jeden Fall, weil mit der ersten, die hat ja einen Zoom verloren, oder?
Ja, irgendwie sowas. Hm. Das ist auf jeden Fall schon verlustig gegangen. Naja. Und anscheinend ist Marty auch so der Schütze vor dem Herrn, der ja, der Schießstand-Crack des Polizeireviers. Und man hat die Möglichkeit, jetzt hier den Schießstand zu benutzen, ein bisschen zu üben. Und eine Highscore-Anzeige zu sehen.
Oh, fuck, ey.
Also es ist praktisch so, dass man auf Zeit mit einem Revolver, sprich mit etwas, was 6 Schüsse hat in einer Trommel und dann nachgeladen werden muss, auf ja wiederkehrende Ziele schießen muss. Und die Ziele bewegen sich zum Teil. Das sind dann so, wie man das kennt so aus Filmen, so Bankräuber, die irgendwie eine Pistole in der Hand haben. Aber auch Zivilisten, die dann ins Bild kommen. Das sind natürlich dann alles immer Tiere, Tiermotive. Und auf da muss man dann unter Zeitdruck versuchen, die Ziele zu treffen, nachzuladen, möglichst keine Zivilisten anzuschießen. Und mit jedem Treffer wird die Uhr ein Stück zurückgesetzt. Und es ist schon echt schwer.
Ja, vor allem, boah, ich bin da so abgeraucht, weil, also, ich meine, ich schieße sowieso schon nicht so gut. Und dann, ich spiele das auf der PlayStation, ja. Versuch das mal mit so einem Motion Controller. Also wenn wir irgendwann an eine spielentscheidende Stelle mit einem Schussduell kommen, dann habe ich einfach versagt. Sorry, dann werden die Leute sterben. Vielleicht auch die Falschen. Ich habe auch immer wieder versehentlich Zivilisten abgeknallt oder habe es gar nicht geschafft, irgendwie dahin zu kommen. Also ich bin nicht auf die Highscore-Liste draufgekommen. Ich habe das dann ganz frustriert meinem Mann in die Hand gedrückt, der daneben saß. Einfach nur, um zu gucken, weil der schießt gut, ob ich wirklich so schlecht bin oder ob auch er Probleme damit hat. Gut, er ist dann draufgekommen, aber auf Platz 4, ne? Also mit 3.500 oder sowas.
Also ich hatte im ersten Durchgang auch so 3 irgendwas und war nicht auf der Highscore-Liste, glaube ich. Und hab's dann zweimal probiert und dachte ich mir irgendwann so, warum spiele ich das eigentlich mit dem Controller? Hab auf die Maus gewechselt und dann stand mir alles offen. Aber selbst dann, diese 11.000 knapp, die, oder ich glaube 10.000 irgendwas, die Marty hat, zu bekommen, ist wirklich schwer. Also vor allen Dingen, weil du diese Nachlademechanik hast, also nur 6 Schuss hast und die auch nur einen gewissen Rhythmus, also es ist nicht so, es ist keine Schnellschusspistole, sondern du brauchst immer einen gewissen Abstand zwischen den Schüssen und das hat es echt schwer gemacht. Ich habe wirklich 5-6 Versuche gebraucht, bis ich glaube ich 11.000 hatte.
Alter! Du hast einfach Marty von der Highscore-Liste. Ja, gab's das für ein Achievement oder so?
Nee, ich glaube nicht.
Alter!
Ich habe ein paar Achievements bekommen, allerdings für andere Sachen.
Krass. Ja. 11.000.
Es geht.
Ja.
Es ist auch nicht so, wie man das jetzt aus Spielen kennt, so eine klassische Schussmechanik, dass also die Bewegung deiner Maus zum Beispiel 1:1 das Fadenkreuz bewegt, sondern man hat immer das Gefühl, es ist ein bisschen schwammiger. Mhm. Also man hat nicht die volle Kontrolle. Ich vermute mal, weil das eine Controller-Unterstützung haben muss. Aber dennoch, also mit dem Controller da den Highscore zu knacken, halte ich für unmöglich. Also da muss man wirklich massiv üben und einprägen, wann was kommt und so. Das ist echt schwer. Naja, ist auch nur eine Handübung. Ich konnte mir jetzt noch gar nicht vorstellen tatsächlich, dass das im Spiel nochmal, aber es wird es ja wahrscheinlich geben, eine Schießerei. Sonst würde man das ja nicht lernen können. Ich bin gespannt, wie die das dann einsetzen und wie dann auch das mit dem Zeitdruck gemacht ist. Weil ich werde das jetzt auch mit Controller weiterspielen und werde ja wahrscheinlich auch nicht spontan auf die Maus wechseln. Also ich bin gespannt, was das dann bedeutet.
Ja, ich auch so ein bisschen. Also ich hoffe, dass da jetzt nicht allzu viel von abhängt. Obwohl ich so ein bisschen Abwechslung in der Spielmechanik, glaube ich, finde ich halt immer gut. Genau, also bisher hat man ja Sprechen, Untersuchen und Vernehmen und sowas. Aber sonst haben wir da jetzt ja nicht wirklich irgendwie was Spielerisches so drin. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Ich finde es sehr stimmungsvoll erzählt bisher, ja.
Ja. Naja, Marty schließt sich dann uns an. Wir erfahren noch, dass seine Frau Laura heißt. Also anscheinend ist er auch vergeben.
Und sie ist ein Raubtier.
Oh. Aber wir wissen nicht, was.
Wir wissen nicht, was für eins. Also irgendwie, es ist nur eine Notiz gewesen in Sonnys Notizbuch.
Ein Raubtier.
Ja.
Bin ich gespannt. Ich meine, was gibt's für Raubtiere? Füchse? Wölfe? Katzen?
Ja, wer weiß.
Dachs.
Ja, könnte es auch sein, sowas.
Bei Hühnern. Marty kommt mit uns. Er muss sich noch so ein bisschen, er muss noch sozusagen freikriegen von seinem Chef oder das Go. Und auf einmal ist auch Bloodborne, glaube ich, heißt der Chef vom Ganze, also der, wie nennt man das, Polizeichef von Clawville, ist dann auch plötzlich da, ist nicht not amused, uns zu sehen. Wir können dann irgendwie Marty so ein bisschen freitalken, indem wir sagen, ja, wir wollen uns nur mal mit einem alten Kollegen auf einen Kaffee treffen, nichts Schlimmes, wir werden nichts anzünden, so. Und können uns dann mit ihm von dann machen.
Und natürlich weiß der Chef auch, er meinte auch, wenn ihr euch auf einen Kaffee trefft, dann wird immer irgendwer verprügelt und so. Also, und genau das wird wahrscheinlich auch passieren. Ja. Also.
Und dann haben sich bei mir die nächsten Optionen ergeben. Es wird dann auch nochmal mehr die Karte erklärt. Es gibt nämlich in der Zukunft und in der Folge immer mal wieder Szenen, die dann vorübergehen, wo dann Optionen auf der Karte erscheinen, die sind vielleicht nur temporär da. Wo wir dann überlegen müssen, gehen wir zur nächsten Hauptmission oder versuchen wir noch so einen Nebenschauplatz uns anzugucken. Und ich glaube, der nächste ist aber, ist das ein Nebenschauplatz? Also ich war dann nämlich im Hopdog, so ein Hotdog-Laden.
Oh, da war ich auch. Auf, oh, das Logo sah so cool aus. Das sollten wir irgendwie auf der Website einbinden.
Du meinst diesen Hund oder was war das? Mit zwei, mit einer Messgabel?
Ja, das sah irgendwie lustig aus. Hat mich so ein bisschen an so Fallout-Style erinnert. Also so übertrieben fröhlich. Und ja, im Hintergrund sieht man dann die runtergekommene Stadt mit dem Insektenghetto. Also da haben wir uns auch, erfahren wir dann auch darüber, weil da sitzt vorne auch so eine Fliege und spielt Gitarre.
Genau. So wurde er genannt vom Spiel.
Fly Guy. Oh mein Gott, das macht auf Englisch viel mehr Sinn.
He's a Fly Guy.
Yeah.
Ja. Also so ein typisches Diner mit so einer Glasfassade und einer Neon-Reklame. Alles, wie gesagt, schwarz-weiß. Im Hintergrund dieser Hive und die Stadt. Und wenn man da auch wieder da ist, ist auch meistens klickbar, wenn du im Hintergrund so Sachen hast. Und dann gibt's wieder irgendwelche Kommentare. Und jetzt ist es so, weil du Marty dabei hast, dass er das immer noch mal mitkommentiert. Also dann ist es nicht mehr nur inneren Monolog von Sonny, sondern meistens dann ein kleiner Dialog von den beiden. Und das macht das Ganze noch mal witziger. Hast du mit dem Typen geredet?
Mit dem Fly Guy?
Ja.
Ich hab's versucht, aber der wollte nicht mit mir zurückreden.
Die beiden überlegen auch, ob der sie nicht versteht, ob der nicht hören kann, also ob er taub ist oder ob er tatsächlich einfach nicht antworten will. Hm. Und in der ganzen Diskussion äußert sich Marty zum Beispiel super tolerant. Ne? Und dann das, was wir vorhin schon erzählt haben, dass nicht alle Personen oder alle Handelnden dort damit einverstanden sind, dass die Insekten in ihrem Ghetto leben. Martin fände es viel cooler, wenn die wieder unter uns leben, sagt er. Mhm. Ja, was? Warum sollen die denn nicht unter uns leben? Früher war es doch hier auch schön. Mhm. Also er kennt es anscheinend noch von früher, wo es dieses Ghetto nicht gab. Und an der Scheibe des Hotdog-Ladens sieht man auch, dass sich hier dann aber in der Gegend echt viel geändert hat, weil da steht, we don't serve bugs.
Ja, also das ist auch ein rassistischer Scheißladen. Ja.
Ja. Käfer nicht willkommen, Insekten nicht willkommen.
Ja, es ist halt Segregation, ne?
Ja, klar.
Also, richtig hart. Ja, aber leider sind wir, also wir wollen A, einen Kaffee und B, haben wir dann festgestellt, der Inhaber des Ladens, der kennt alle möglichen Leute und ist halt ein guter Informant eigentlich. Auch wenn wir ihn persönlich vielleicht nicht unbedingt mögen.
Und beide sind auch verwundert, dass Zip, so heißt nämlich der Inhaber, also Zip, ist nun, glaube ich, ein Waschbär.
Ja.
Irgendwie sowas. Dass der jetzt sowas am Laden hängen hat, ne, und sich so klar abgrenzt und ne, bestimmte Leute nicht bedienen möchte, seht ihm eigentlich nicht ähnlich. Also muss auch irgendwas bei ihm passiert sein. Und sie wundern sich. Aber gehen halt trotzdem rein und sprechen mit ihm. Was ganz cool ist, du kannst dann dort innen drin auch mal aufs Menü gucken und sowas. Weil ich mich schon gewundert habe, Hot Dogs, aber die servieren praktisch nur nicht fleischliche Sachen. Ja. Es gibt nichts mit Wurst oder Fleisch dort auf der Karte.
Aber halt Fleischersatz auch, ja, ne? Was auch ja teilweise schon kritisch angesehen wird, weil es ja quasi Fleisch imitieren soll.
Mit Ippen können wir sprechen. Es wird immer so ein bisschen als alter Bekannter bezeichnet. Also wir waren anscheinend schon mehrfach daran beteiligt, ihn irgendwie mal einzubuchten. Aber haben ihn dann irgendwann, nachdem er auch dann sein Lokal eröffnet hat, so sehr häufig als Polizeiinformant benutzt. Und man kann ihn tatsächlich mit ein bisschen wenig Widerstand, fand ich dann, tatsächlich zu allem ausquetschen. Ne? Zu Ibn Westler, zum Xar-Club, zu Natascha und allen möglichen Dingen, die wir schon erfahren haben, kann man ihn dann befragen. Und er hat so ein paar Infos. Er weiß zum Beispiel, dass dieser Ibn Westler, der Untergrundboss, sich irgendwie komisch verhält in letzter Zeit. Wohl irgendwie seine Hauptgeschäfte an einen Handlanger übertragen hat und sich fast nur noch im Xar-Club aufhält und halt so sehr mit dieser Natascha verbandelt ist. Aber es sieht ihm irgendwie nicht ähnlich, er hat sich irgendwie ein bisschen zurückgezogen.
Genau, er hätte sich wohl verändert und gleichzeitig schätzt er Natascha auch als sehr gefährlich ein, ja, einfach weil sie ihn offensichtlich in der Hand hat. Was hattest du eigentlich bei deiner ersten Befragung von Deborah, der Impala-Dame bei uns in der Bude am Ende für ein Ergebnis?
Ah, 90% erfahrener Ermittler oder was da stand.
Wirklich?
Ja.
Okay, ich war nur 60% brauchbarer Gob.
Das hatte ich aber auch jetzt bei einer anderen Vernehmung. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, gerade so geschafft.
Ja.
Also man kriegt am Ende jeder Vernehmung noch so eine Art von Zeugnis, die dann einem das Spiel ausstellt. Ich weiß nicht, ob es 100% gibt. Müsste man mal gucken.
Aber ich meine, die 60% wurden schon mit 4 von 5 Sterne bewertet, was ja schon rheinland-prozentmäßig nicht ganz so gut passt. Also offenbar kann man auch schlechter sein.
Da gibt es Minusprozente.
Ja. Ja. Okay, aber genau, wollte ich nur fragen, ihn kann man nicht vernehmen, sondern ihn kann man, also Sipp kann man nur befragen, der gibt dann halt einfach ein paar Infos und wir sind ihm dafür einen Gefallen schuldig, wie auch immer das dann später aussehen mag. Also ich glaube, die haben auch sehr viele Gefallen scheint eine Währung zu sein.
Ja. Wie wir das auch so kennen, ne? Eine Hand wäscht die andere. Wenn du mir mal was steckst, stecke ich dir mal was.
Ja.
Aber Sipp scheint auch jetzt nicht irgendwie der große Kracher zu sein, sondern tatsächlich ein Kleinganove gewesen zu sein. Er will auch einfach nur, dass die beiden ab und zu mal und vor allen Dingen dann Sonny in seinem Ruhestand auch mal vorbeischaut und ein bisschen Umsatz macht. Und er hat wohl den besten Kaffee der Stadt, wird noch gesagt. Und alles andere ist nicht essbar.
Und irgendwie, Spiel machen eben die ganze Zeit so komische Anspielungen und meinen so, ja, keine Ahnung, warum, wie das so aromatisiert, wie er das hingekriegt hat, das so zu aromatisieren. Wir wollen es auch nicht genau wissen. Also ich frage mich, ob wir es irgendwann nochmal erfahren.
Ich finde es total spannend, weil das spielt immer mal wieder eine Rolle, ne? Auch mit dem Fleischersatz. Vielleicht gibt es da irgendwie noch eine größere Verschwörung. Ich meine, das sind ja alles, oder viele auch karnivore Tiere, die ja irgendwie anscheinend dann aufgrund von Zivilisation auf Fleisch verzichten. Vielleicht ist das gar nicht so eindeutig.
Vielleicht so eine Fleischmafia oder sowas, wo dann Leute gehandelt und
es gab ja auch mal den Fleischkrieg, wird in der Lore noch erzählt. Also es ist nicht so, dass die Tiere überall anscheinend auf der Welt, wo Clawbill liegt, friedlich miteinander können, sondern es gab wohl mehrere Kriege. Unter anderem den ersten und den zweiten Fleischkrieg. Und das weiß ich auch. Für den zweiten ist auch Stovonien, oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe, verantwortlich gewesen. Scheint so ein bisschen so ein Schurkenstaat zu sein.
Zumindest aus der Sicht von Clawbill.
Ja.
Was ich aber auch zum Beispiel interessant fand, also für die Tiere ist es undenkbares Verbrechen, beziehungsweise ein Verbrechen aus der früheren Zeit, halt andere, also Kannibalismus an anderen Säugetieren zu betreiben. Aber die von den Insekten, also der segregierten Unterschichter quasi, die müssen wohl teilweise ihre Larven, manche von ihnen verkaufen wohl ihre Larven und die werden dann verspeist illegalerweise, was halt richtig düster ist.
Das scheint eine ziemlich abgründige Tiergesellschaft zu sein, in die wir da reingeraten sind.
Das ist eine ziemlich abgefuckte Tiergesellschaft, die ja unserer ziemlich ähnlich ist, aber...
Naja, mehr konnte ich aus Sipp auch nicht rauskriegen. Also wie gesagt, man muss den nicht vernehmen, der zeigt sich gesprächsbereit, hat ein paar Tipps. Man kriegt dann wieder Informationen, die fügen sich dann auch, das ist im Tagebuch noch drin. Es gibt so eine Art Informations-Logbuch, wo dann alle wichtigen Hinweise für deine Gesamtermittlung drinstehen. Also nicht nur, dass du für einzelne Personen oder Orte so Profile hast, sondern auch für die Gesamtgeschichte.
Das finde ich sowieso sehr schön dargestellt, muss ich sagen. Also wie die Infos miteinander in Verbindung gebracht werden. Also ich glaube, wenn man auch mal länger irgendwie eine kleine Pause hat, kann man da gut wieder einsteigen.
Es ist auch, also es kann natürlich ein bisschen überfordert sein, es gibt sehr viel zu lesen. Allerdings sind die Texte so, sag ich mal, gut vom Umfang her so snackbar, sag ich mal, dass man sich nicht totliest. Also es sind wirklich kleine Häppchen an Informationen, die man auch echt erfassen kann. Ich mag das manchmal nicht, wenn Spiele mit so sehr vielen Informationen kommen, auch unterschiedlichen, aus denen man was rausziehen soll. Und dann sind das so episch lange Briefe oder Texte, die ich lesen muss. Mhm. Und hier sind das wirklich so, keine Ahnung, 500 Zeichen. Es geht wirklich schnell, es vermittelt genug Informationen, bietet einem dadurch auch Einblicke in die Welt. Also es gibt auch was, das ist so das vierte, das nennt sich Codex. Da wird alles so um die Geschichte herum gesammelt. Also da wird erklärt, was Clawbill ist, wie das sich entwickelt hat, die Stadt, welche anderen Länder es noch gibt. Man erfährt zum Beispiel auch, dass Sonny seine Ermittlerkarriere gar nicht in Clawbill gestartet hat, sondern in Averien. Oder Averien? Ich glaube Averien. Das ist so ein Land, in dem nur Vögel leben. Ja, auch sowas gibt es. Gibt es noch Nautica, Stovonien habe ich schon gesagt. Die anderen fallen mir gerade nicht ein, aber es gibt anscheinend verschiedene Länder, in denen sich dann auch bestimmte Tierarten sammeln. Also Stovonien ist eher so ein Land für große Raubkatzen anscheinend. Und das kommt ja auch Natascha her und das werden wir noch feststellen, dass die auch natürlich eine Katze ist.
Und auch da erkennt man so ein bisschen das amerikanische Vorbild. Clawbill ist so ein Melting Pot, da kommen halt irgendwie alle rein, ne? Kommen alle zusammen.
Ich dachte auch so ein bisschen, irgendwie meine erste Assoziation war Ankh-Morpork. Von Terry Pratchett.
Ja,
weil
ja.
Weil es ja auch so ein Schmelztiegel ist, in dem ganz, ganz viele unterschiedliche Fantasy-Rassen zusammengemixt werden und meistens aber es noch die ganzen Länder drumherum gibt, die dann eher so einen bestimmten Prototyp von Gesellschaft oder Kultur haben.
Total, das ist total so, ja.
Nur, dass Ankh-Morpork ein bisschen freundlicher wirkt. Obwohl es ja eine total kaputte Stadt ist. Leseempfehlung, Terry Pratchett, für alle, die Fantasy mögen und auch Querbezüge zu unserer Welt. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
Und auch für alle, die so ein bisschen Absurdes mögen.
Ja.
Und so sich so ein bisschen selbst aufs Korn zu nehmen. Ja.
Ja. Und alle, die einen fast unermesslichen Reichtum an möglichen Büchern, die man lesen kann, haben wollen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe allein 40 von ihm hier stehen bei mir zu Hause.
Oh Gott, krass.
Ja. Der hat echt viel geschrieben.
Wow.
Ja, zurück nach Clawville. Wir sind am Hopdog-Stand fertig. Ich glaube, ich war einmal noch kurz dann im Hotel Atlas. Das war ja eine Option, wo ich noch hin konnte mit Marty. Er macht dann erstmal ein paar abfällige Bemerkungen über meine Wohnung. Hier sieht's ja immer noch aus wie Scheiße. Was hast du eigentlich die letzten Jahre hier gemacht? Und dann, oh, wer war denn hier? Ich rieche Impala.
Oh, boah.
Ach. Also, ne? Marty erschnüffelt, dass Deborah bei uns war. Und hat natürlich direkt eine bessere Vorstellung.
Aha.
Man kann sich auch die Beschreibung, die er von Sonny schon bekommen hat, dass das eine sehr attraktive Rehdame oder Impala-Dame war, das konnte er dann natürlich schon auch am Geruch bestätigen.
Der ist wirklich, ja, so. Wie man sich so ein Frauenheld auch dieser Zeit vorstellt, ne? Also.
Ja, ich glaube, man kann das dann noch nutzen, wenn man irgendwie sich vorher den Raum nicht komplett angeguckt hat oder vielleicht nicht alle Gegenstände mitgenommen hat, dann kann man das jetzt noch machen. Ansonsten kann man im Hotel auch nichts mehr tun. Das ist eher so nochmal so ein bisschen, um die Beziehung zwischen Marty und Sonny besser zu verstehen. Man kann sich mit ihm auch gemeinsam die Bilder angucken. Ne, auch Molly zum Beispiel, das Foto von Molly nochmal mit Marty zusammen.
Oh, was sagt Marty dazu?
Ich glaube, Marty wusste gar nicht, dass Molly ihn verlassen hat, zum Beispiel.
Oh.
Also ne, man merkt, die haben sich schon länger nicht mehr persönlich ausgetauscht.
Na gut, wenn das schon 10 Jahre her ist und in 10 Jahren ist viel passiert offenbar.
Und dann bin ich direkt zum XA-Club.
Ich auch. Also ich bin da sowieso direkt hin, weil ich das andere natürlich wieder verbaselt habe, dass ich eigentlich auch noch mal ins Hotel hätte gehen können. ja.
Wir kommen wieder an so einem Bildschirm an. Wie gesagt, super gezeichnet, super Atmosphäre. Und was ganz witzig ist, es gibt dort eine Leuchtreklame und die leuchtet rot vom XA-Club.
Ja.
Obwohl es sonst ja kaum Farbe gibt in dieser Welt. Und da gibt es noch ein bisschen Farbe. Und wie gesagt, ich bin total gespannt rauszufinden, wann das der Fall ist und wann nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob das einfach wie, erinnert mich so vom Stilmittel her an Sin City, ne? Wo dann, Dinge, die besonders wichtig oder halt emotionsgeladen sind, ausdrucksstark, vielleicht lebendig wirken oder irgendwie rein oder halt einen Kontrast darstellen zu dieser Welt, dass die dann halt hervorgehoben sind. Ich frage mich aber auch, ob das was dann etwas für uns ist oder ob das Sonny auch so wahrnimmt, ob das ein Ausdruck von seiner Wahrnehmung dann ist.
Es wird immer mal wieder kommentiert. Ich glaube auch in der Eingangsszene, wenn der erste Monolog, den man von ihm hört, auch da geht es darum, dass die Farbe verschwunden ist. Und auf der Theke von der Hopdog-Bar, also von Zip, da kann man auch auf die Theke gucken. Da ist irgendwas eingekratzt. So, und so zwei Sachen. Eine Beleidigung und dann steht noch irgendwo, wo ist die Farbe hin?
Mhm.
Steht noch da eingeritzt. Also es scheint doch irgendein Thema zu sein. Also vielleicht ist das gar nicht Film Noir, sondern vielleicht ist es wirklich schwarz-weiß und es gibt einen Grund dafür.
Ich glaube das mittlerweile auch. Am Anfang dachte ich, das wäre eine Metapher dafür, dass Sonny seinen Lebenswillen verloren hat. Dann dachte ich, er ist farbenblind geworden. Und jetzt glaube ich auch, es ist so ein bisschen so Pleasant Will-mäßig, dass tatsächlich irgendwie die Farbe weg ist.
Ja. Auf jeden Fall große Leuchtreklame. Wir stehen auf der Straße. Davor steht so ein richtig heißer Schlitten. Der wird auch von beiden so kommentiert. Oh, das ist ja mal ein heißer Schlitten. Wow. Jetzt habe ich gerade innerlich gemerkt, fuck, mir fehlen Vokabeln.
Ja. In dem Kopf einfach nur heißer Schlitten, heißer Schlitten, heißer Schlitten.
Reklameplakate. Da wird halt auch die Show beworben, die anscheinend auch Natascha als Gast oder als Star hat.
Mhm.
Natascha gehört aber auch der Laden. Das hat man auch erfahren zwischendurch. Also der Club gehört Natascha. War früher der von Ibn Wessler, aber er hat es anscheinend auf sie übertragen. Und von dem Eingang von dem Laden steht ein Türsteher. Ein riesiger, ich dachte ein Widder. Ich weiß gar nicht, was es ist. Also so mit Hörnern, sieht aus wie ein kleiner Dämon. Und ganz davor, vor der Straße, erkennen wir jemanden wieder, den wir schon gesehen haben, nämlich Louis, der sich mit einer Storchendame unterhält.
Mhm. Die auch sehr...
Sieht posch aus.
Die hat einen Pelz an.
Ja. Oh, stimmt.
Das ist total weird.
Oh, fucking stimmt, ja. Echten Pilz.
Also ich weiß nicht. Aber ich meine, das ist ja eigentlich so eine Sicht auf die Welt, wie, ich weiß nicht mehr genau, wie der Begriff dafür ist, die aber auch einige Leute haben, die sich deswegen auch vegan ernähren. Also dass alles Leben irgendwie gleichgestellt ist. Und so, und mit dieser Perspektive erscheint das natürlich dann halt auch uns als Betrachter natürlich besonders pervers, dass jeder einen Pelz trägt. Und regt natürlich auch zum kritischen Denken an, ob es nicht genauso pervers in unserer Welt ist, wenn da jemand einen Pelz trägt.
Aber es wird doch thematisiert, dass das halt echt ein Statement ist, dass es eigentlich nicht gern gesehen ist und dass man damit schon provoziert in der Welt. Also es gibt irgendwo, glaube ich, in der Lore, also im Kodex, dazu, glaube ich, auch einen Kommentar.
Ja, jetzt habe ich gar nicht gelesen.
Man kann sich kurz mit Louis unterhalten, aber der mehr kriegt man nicht raus, als dass er dort regelmäßig Gast ist, und dann kann man mit dem Türsprecher erstmal reden. Und der heißt Archibald, ist ganz witzig, die beiden machen noch vorher Witze so, der sieht aus wie ein Bill, nee, der sieht aus wie ein Bob. Und dann wetten sie noch drum.
Also das ist wirklich Archibald?
Archibald Conway.
Was?
Ja.
Okay.
Sagt er, man kann ihn danach fragen.
Oh Gott, ich habe ihn nicht danach gefragt.
Echt nicht?
Nein.
War der bei dir immer noch Fragezeichen?
Ja.
Guck mal in deinem Personenprofil, ob er nicht doch irgendwie einen Namen hat. Und
das vielleicht habe ich das auch einfach ein bisschen, ja.
Hat einen französischen Akzent, so würde ich das zumindest deuten. Drückt sich ganz gewählt aus und teilt den beiden auch sehr höflich mit, dass, auch wenn er sie wirklich verehrt, weil er hat nämlich ihre Bücher gelesen. Wir erfahren da, dass der eine Name der Bücher heißt Die Glocken der Pantherin.
Oh, nee. Ach Gott. Nee.
Ich dachte erst, ich bin in der ab 18 Rubrik bei der Videothek gelandet.
Wow, das wär ein Puma, oder?
Wahrscheinlich. aber ne, obwohl er sie beide verehrt und auch weiß, wer sie ist, aber ihr doch höflich bitten muss zu gehen, sonst muss er ihnen beiden die Knochen brechen.
Ja, und so höflich, wie er das sagt, glaubt man eben auch, ne? Ja, klar. Er würde einfach sagen, sorry, und er würde seinen Job sehr sorgfältig machen, da bin ich mir sicher.
Und wenn wir nicht auf einer Gästeliste stehen und auch nicht wissen, wie man da draufkommt, kann er uns leider nicht helfen.
Da dachte ich auch zuerst, was mache ich denn jetzt? Hab dann trotzdem mal auf die Türklinke gedrückt.
Oh, ja, tatsächlich?
Ja.
Und?
Ich glaube, Sonny hat gesagt, dass wir wahrscheinlich pulverisiert werden, wenn wir das jetzt wirklich tun.
Was? Da habe ich nicht mehr dran gedacht, das zu probieren.
Nee, ich dachte, ich war verzweifelt. Ich dachte, ich gehe jetzt trotzdem rein.
Also eigentlich ist das total offensichtlich, was man machen muss.
Ja, mit Louis sprechen.
Natürlich. Mit dem kleinen steuernden Hasen.
Ja, weil wir können nämlich auch den Archibald nach Louis fragen, und dann meinte er, ja, hier, das ist ein Gentleman, der hier immer ein gern gesehener Gast ist und so weiter und so fort. Und also wenn uns jemand auf diese Liste bringen kann, dann der Louis.
Genau, und das macht er dann auch. Aber auf so eine billige Art und Weise. Ich dachte wirklich, da steckt jetzt ein Rätsel dahinter. Aber Louis geht einfach zu Archibald und sagt,
Die beiden sind okay, die kenne ich. Lass die mal rein.
Und schon sind wir drin.
Und das zeigt aber für mich auch, was für einen Einfluss Louis da hat. Da dachte ich so, Moment, Louis, was ist da los?
Ich meine, wenn das der, keine Ahnung, wie viel Trinkgeld er so da lässt oder was der sonst noch so tut. Ich weiß auch nicht, wer das Störchen war, mit der sich da sehr angeregt anscheinend unterhalten hat. Hm. Vielleicht ist er auch einfach so ein Sugar Daddy, der da super viel Kohle lässt und deswegen Einfluss hat.
Ich frage mich, woher er diese Kohle hat.
Der hat ein Hotel. Gut, da wohnen nur wir drin.
Ja, eben. Ein verfallenes Hotel, wo nur wir drin wohnen. Ich sagte, der hat Dreck am Stecken. Ja. Hinter diesem niedlichen Kaninchengesicht lauert
eine Möhre voll krimineller Energie.
Genau. Oh, eine Möhre voll krimineller Energie.
Ja. Naja. Also, Archibald lässt uns darauf wirklich ein. Und wir befinden uns dann in, ja, so einer Art Salon oder, wie würde man sagen, so einem Veranstaltungsraum mit einer Bühne, einem Piano, auch wie man so erwarten würde in so einem sehr hochwertigen Club. Die Decken und Wände sind abgehangen mit so Samtstoffen, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt so kleine Tische so an der Seite, so Separés, wo auch der wird Handlanger genannt, steht. Das ist ein Lux. Das ist auch was, wo man anscheinend hinkommt, so eine kleine VIP-Area. Es stehen noch Personen im Raum, so ein Hirsch, ein Meerender, wo die beiden die ganze Zeit absolut dämliche Kommentare über diesen Hirsch machen. Das kann man, glaube ich, 6-mal machen. Und es wird immer wieder was Unterschiedliches, Witziges gesagt.
Oh nein.
Sonny macht die ganze Zeit irgendwelche Wortspiele. es gibt ein Eichhörnchen, was ein super cooler Dialog ist. Es gibt so eine Bardame, die scheint ein Eichhörnchen zu sein. Und Sonny und Marty unterhalten sich die ganze Zeit über die und Marty kann praktisch den Blick nicht von ihr lassen. Hey, die hat mich da angeguckt, ne? Ach, nee, das wirst du geirrt haben, ne? Die hat dich nicht angeguckt. Nein, doch, die hat mich angeguckt. Und dann Sonny so, ach du Scheiße, die guckt dich wirklich an. Mit diesem irren Blick. Und auf einmal kriegen beide Angst. und dann sagt irgendwie Marty nur noch, und das ist der Satz, der dann immer kommt, wenn man wieder auf sie klickt, creepy little scribble girl. Ich kann das gar nicht ohne Unfall sprechen. Das fand ich witzig.
Ne, irgendwie habe ich die gar nicht angeschaut. Also ich fand die voll niedlich, ne? Aber irgendwie habe ich die gar nicht angeschaut.
Die steht hinter Filmar.
Ja, der mich so erschreckt hat. Weißt du, weil man normalerweise ist es so, man hat diesen Bildschirm und man kann da noch ein bisschen zur Seite gehen, ja, aber nicht viel so, ne? Also man kann da noch ein bisschen quasi zur Seite drehen. Und da kann man aber sehr, sehr viel, noch eine ziemlich große Drehung machen. Ich würde sagen, insgesamt vielleicht, keine Ahnung, so mehr als 180 Grad auf jeden Fall. So, und dann drehe ich mich und dann starrt mich plötzlich dieser Falke an oder was auch immer.
Ist das direkt vor mir. Das ist auf jeden Fall ein Vogel, stimmt.
Der ist übrigens, der ist auch ein Raubtier. Ich frage mich, ob, also eigentlich müsste er auch ein Raubtier sein.
Ach, ist das ein Habicht? Kann das sein?
Oder ein Habicht, ja.
Ja. Ein Privatermittler, den wir auch aus unserer Vergangenheit kennen. Wir kennen den anscheinend nämlich auch schon aus Avirien. Ich hoffe, ich sage das Land die ganze Zeit nicht falsch. Ich glaube, ich sage alle Länder falsch.
Ich habe das mit den Ländern nicht so genau gelesen, deswegen sage ich gar nichts dazu gerade.
Vertraut mir einfach. Er kommt auf jeden Fall aus diesem Vogelland, so nenne ich das jetzt mal. Und hat anscheinend auch eine Geschichte mit Sonny. Und hat die ganze Zeit anscheinend so einen Decknamen gehabt. Weil wir nennen den Phil. Der ist nämlich eigentlich Phil Marlowe. Und sein Deckname ist Filmer Low.
Ja, das ist schon
Low.
Das ist ja.
Also auf der Qualitätsstufe bewegt er sich als privater Ermittler. Mhm. Wir finden noch ein bisschen raus, dass er anscheinend wegen Natascha hier ist. Dass er vielleicht sogar für sie arbeitet. Und will uns nämlich nicht erzählen, was. Wir sollen erstmal mit Natascha sprechen.
Ja, was mich dann auch schon sehr neugierig gemacht hat, warum er noch nicht mit uns reden möchte. Also offenbar sollen wir erst von ihrer Präsenz eingeschüchtert werden, bevor wir dann mit ihm sprechen. Ja.
Wenn man mit ihm gesprochen hat, läuft auf einmal Ibn Wessler durchs Bild. Der kommt in den Raum rein und setzt sich in dieses Separé, mit dem kann man gleich reden. Ich bin aber erst noch, weil hinter Filmer ist die Bar. Da habe ich erstmal einen Whisky geklaut, der da rumliegt.
Ah, den habe ich auch einfach mitgenommen. Und dann werden wir auf unser Alkoholproblem angesprochen. Ja,
das haben wir anscheinend. Wie jeder gute Ermittler im Film Noir.
Aber diesmal wird uns darauf hingewiesen, dass es da Selbsthilfegruppen gibt. Das fand ich schon mal gut.
Ja, es ist schon so, dass Marty uns auch ein bisschen dafür abkanzelt.
Ja, ich meine, ne? Also Sonny weiß selbst, dass er da ein paar Probleme hat, denen er sich vielleicht mal stellen sollte.
Hinter der Bar steht dann auch noch ein Barmann, ein Pferd.
Ja, mit einer geilen Frise.
Und so unangenehm, wie sie den die ganze Zeit ansprechen.
Das ist so furchtbar, der tut mir so leid.
Ja.
Die machen die ganze Zeit so schreckliche Wortwitze. Es ist furchtbar. Hier, no horsing around. Oder, also was ja sowas für alt, glaube ich, heißt wie hier, mach keinen Scheiß oder sowas. Aber mit
auch so Sachen wie, jetzt aber im Galopp.
Ja. Oh.
Dass sie sich beeilen sollen. Und sie nennen ab irgendeinem Punkt Bojack.
Wirklich?
Ja, weil ich hatte mir in meinen Notizen...
Häufig hast du da versucht, mit dem zu reden.
Ich hatte mir in meinen Notizen aufgeschrieben, Bojack Horseman, ja. Barmann, weil irgendwie, das war meine erste Assoziation.
Das ist die beste Dramaserie der Welt.
Okay.
Nee, wirklich. Ich habe noch nie eine tiefgehendere Serie gesehen. Also die erste Staffel ist noch ein bisschen oberflächlich, aber dann, also wenn es um Lebensentscheidungen geht, Scheidungen, Drogenmissbrauch, die Erwartungen an Eltern, an sich selbst, das ist eine richtig krasse Dramaserie. Die zieht dir richtig die Schuhe aus, wenn du die schaust.
Bojack Horseman.
Ja.
Dann gucke ich das.
Tu das.
Sie nennen ihn auf jeden Fall auch so. Und ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist auf den Film. Ich könnte es mir vorstellen.
So heißt der Typ, der Schauspieler. Der ist halt auch so ein humanoides Pferd, der in den 90er Jahren berühmter Schauspieler war und dann in der Gegenwart verloren ist zwischen Drogen, Hollywood und allem.
So ein bisschen David Hasselhoff.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, würdest du sagen, David Duchovny.
Oh, noch besser.
In wie heißt das noch? Californication.
Ja. Ja. Auf jeden Fall ein Pferd. Wir verzichten auch, dem Trinkgeld zu geben. Ich glaube, da kann man auch nicht entscheiden. Es wird einfach im Dialog entschieden. Man kann auch nicht mehr von dem noch haben. Und dann ist es Zeit, tatsächlich mit Ibn Wessler zu sprechen. Weil unser Ziel ist ja immer noch eigentlich, wir wollen zu unserer Auftraggeberin, zu Natascha.
Ich war an der Stelle auch schon, also weil hier die ganze Zeit gesagt wurde, oh, im Wessler, Hilfe, Hilfe, ganz großer Fisch, hatte ich auch schon ein bisschen Respekt davor, ihn dann anzusprechen. Und dann sprechen wir den einfach, und dann habe ich einfach trotzdem draufgeklickt. Und dann reden die wirklich miteinander. Ich hatte, da dachte ich, okay, ich hatte ein bisschen...
Diese Ratte.
Angst vor mir. Wird das jetzt immer in einem Podcast so sein?
Das wird leider immer so sein.
Auch er ist niedlich.
Also er ist tatsächlich eine Ratte. Ja. Er wird als sehr gut aussehend beschrieben, was ich nicht bestätigen kann, weil er eine Ratte ist.
Super gut aussehen, das ist voll süß.
Ja, er ist vielleicht süß, knuffig.
Ja, so runde Augen.
Aber nicht
so kleine.
Gut aussehen.
Kleine runde Augen.
Ja, also er lässt sich auf ein Gespräch mit uns ein. Ja, ne? Er fühlt sich wahrscheinlich auch sicher uns gegenüber. Aber er lässt es auch sehr schnell spüren, Leute, entweder gebt ihr euch Mühe oder ihr fahrt halt nichts. Also er sagt so nach dem Motto, entweder vernehmt er mich jetzt und du machst dieses Minispiel, Sonny, oder halt nicht. Und das kann man dann mit ihm tun. Ich glaube, die Vernehmung lief relativ gut. Die Information, die man bekommt, ist so ein bisschen seine Perspektive auf die Beziehung zu Natascha. Wie sie sich auch kennengelernt haben, dass Natascha öfter mal in einem Wochenendhaus ist.
Hast du Infos dazu bekommen, wie sie sich kennengelernt haben? Ich habe ihm die Frage gestellt. Da ist er, hat er ein bisschen ausweichend geantwortet. Also letztendlich hat er zwar irgendwie...
Also sie wäre gekommen und am nächsten Tag wäre sie schon Besitzerin des Clubs gewesen, so hat er das formuliert, ne?
Ja, aber er musste zuerst überlegen und dann hatte Sonny so nachgefragt, erinnerst du dich nicht genau daran? Das ist ja seltsam. Und dann hat er das irgendwie gesagt, dass er den Club direkt klar gemacht hat. Er hat sie quasi erpresst, mit ihm er hat sie gekauft, schon, im Prinzip, ne? Ja. Also... er hat gesagt, wenn du nicht mehr ausgehst, dann gebe ich dir den Club. Und das hat sie dann getan.
Siehst du, es doch nicht alles schlecht in der Tiergesellschaft.
Aber es ist auch gleichzeitig so klar, ja, ne, wenn sie in einem Wochenendhaus ist, dann, also ich habe auch so ein bisschen nachgebohrt, dann gefragt, so, ja, und ist sie dann da ganz alleine, so, und ja, dann, ja.
Bis auf 2-3 Mal am Tag, wenn ich diesen schwarzen Wagen vorbeischicke?
Ja, genau. Und zuerst meinte er so, ja, ist eine unabhängige Frau, kann machen, was sie will. Und ich war so ein bisschen beeindruckt, ne? Und dann wird er aber doch klar, er lässt sie die ganze Zeit beschatten, ne? Also, und ja.
Ihm ist auch das mit den Bedrohungen tatsächlich klar. Man kann ihn auch darauf ansprechen. Und er tut das total ab. Also, ne? Er sieht da keine Bedrohungen und macht sich da eigentlich auch keinen Kopf. Zumindest sagt er uns das. Ich glaube, mehr kriegt man dann auch bei ihm gar nicht raus. Also ob man jetzt, wie er jetzt wirklich zu Natascha steht, was mit seinen Geschäften ist. Man kann ihn auch nämlich darauf ansprechen, warum er sich zurückgezogen hat. Da geht der nicht so groß ein.
Echt? Okay, das habe ich nämlich nicht gemacht. Ja. Ich habe wieder nur 60% brauchbarer Kopf bekommen.
Ich glaube, das war bei mir auch die schlechteste Vernehmung. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber man kann auch mit seiner Begleiterin sprechen, weil er sitzt nämlich dort nicht alleine, sondern wird begleitet von einer sehr schlanken, gut aussehenden, aber sehr kühl wirkenden Krähen-Dame.
Die fand ich ein bisschen hot.
Olivia.
Hast du gesehen, wie schlimm? Okay.
Und der Witz ist, anscheinend kennt Marty Olivia.
Ja, aber offenbar möchte Olivia Marty nicht mehr kennen.
Sie möchte auf jeden Fall nicht mehr daran erinnern werden.
Ja.
Er meinte noch, ihm tut's leid, dass er sich nicht gemeldet hat. Und sie hat dann, und sie antwortet nur so, sie hat nicht damit gerechnet.
Ja.
Sie hat schon kurz danach schon nicht mehr dran gedacht. Aber ich glaube, das stimmt nicht.
Ich glaube schon. Oder? Also ich würde sagen, also ich glaube nicht, dass Olivia da irgendwie involviert war. Ich glaube, die weiß genau, was sie tut.
Also Olivia wird beschrieben wie so eine eiskalte, berechnende Frau ohne Gefühle. Also ne, auch wenn man mit Leuten über sie dann spricht später, kommt das so rüber. So die Vermutung, dass sie vielleicht was mit Ibben hat, haben auch andere. Kann man auch immer mal wieder thematisieren, aber findet man nicht raus. Also sie bleibt da auch sehr einsilbig.
Ich fand sie übrigens gar nicht eiskalt. Ich fand, die war sehr schnell wütend.
Oh, so. Was hast du gesagt?
Na, ich habe versucht, mit ihr ein bisschen zu quatschen.
Weil man sie kann man ja auch vernehmen.
Okay, vernommen habe ich
oder,
sie nicht.
Ich überlege gerade, habe ich sie vernommen? Nee, vielleicht falsch erinnert. Dann nur befragt habe ich sie.
Genau, befragt. Und da war sie, hat sie immer sehr kurz angebunden, weil sie offenbar richtig genervt war von uns. Also.
Ja, aber ich... Er hat das nicht als wütend gesagt, sondern ich fand so, sie war so geschäftlich so.
Okay, ja.
Das und das und mehr erzähle ich euch nicht. So. Also sehr distanziert. Aber jetzt, Emotionen habe ich sie jetzt nicht wahrgenommen, emotional. Mhm. Ibben erlaubt uns dann auch einfach noch, tatsächlich Natascha zu treffen. Das ist nämlich das Ziel ja unseres Gesprächs auch gewesen, davon ihnen Erlaubnis zu bekommen. Und es gibt aber so irgendwie ein Zwischenspiel, ne? Also Natascha kommt dann, man kann kurz mit ihr reden und sie nutzt die Zeit einer kurzen Abwesenheit von Ibben, der noch nicht sich zu uns gesetzt, zu sagen, lass uns nachher vertraulich reden in 20 Minuten in meinem Zimmer.
Genau, also wir sehen zuerst ihren Auftritt.
Ach stimmt, ja, die habe ich ganz vergessen.
Die Videoszene,
ja.
Wo sie halt, ja, sie wird genauso eingeführt wie, kennst du Falsches Spiel mit Roger Rabbit?
Nein.
Sie wird genauso eingeführt wie Jessica Rabbit. was wahrscheinlich wieder eine Referenz ist auf irgendwie Noir-Film, halt einfach die sexy Sängerin, ja. Die sich so zu samtener Jazz-Stimme da so auf der
ihre
Bühne
Hüfte
räkelt. Ja, genau.
Schiebt ihren Katzenschwanz und ihre smaragdgrünen Augen.
Ja, die sieht man nämlich auch, dass da sieht man auch, dass sie grün
crazy sind. Shit. Und Sonnys Reaktion.
Ich dachte, der kriegt eine Herzattacke.
Ich war mir nicht ganz sicher, ist er jetzt einfach geplättet davon, dass sie grüne Augen hat oder vom Gesang? Ist er verknallt auf einmal oder entsetzt? Keine Ahnung.
Ich glaube alles. Ich alles glaube, auf die einmal, Antwort ist alles.
Also es macht auf jeden Fall was mit ihm, ne? Das beeindruckt. Genau. Und also die Vorstellung hat ihn geplättet und jetzt geht's direkt aufs Zimmer.
Gefährlich.
Gefährlich.
Dieses Wort gefährlich benutzt er übrigens für viele Frauen. Man merkt auch, also er hat auch unten vor der Tür, als wir über diese Storchendame gesprochen haben, der hat da auch gesagt, Frauen spielen nach ihren eigenen Regeln.
Der hat ein gestörtes Verhältnis zu Frauen.
Voll, voll. Der sieht Frauen halt gar nicht als Menschen, sondern als eine andere, also als Tiere, oh Gott, als Tiermenschen, sondern als eine andere Spezies. Und ich glaube, das ist so ein Denkmuster, was, glaube ich, auch relativ teilweise heute auch noch weit verbreitet ist. Thomas Wormschuss. Ja, aber das ist sich gar nicht irgendwie, also sich null reinversetzen können in sein Gegenüber und irgendwie davon auszugehen, dass da in ganz anderen Denkmustern gedacht wird oder dass man dann, oder dass da auch, ob da überhaupt gedacht wird und gefühlt wird oder sowas aus seiner Perspektive, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fand ich das beeindruckend, dass er die Frauen immer nur so als Bedrohung wahrgenommen hat, etwas, was ihn überwältigen könnte, wie so eine Naturgewalt, aber kein Gegenüber auf Augenhöhe, so.
Und gleichzeitig so dieses typische Film-Noir-Detektiv sind, Frauen sind immer was, die wollen mich manipulieren. Da gibt's immer eine zweite Ebene, die haben immer einen Hintergedanken, die wollen mich benutzen und instrumentalisieren.
Voll.
Was aber wahrscheinlich bei Natascha Katsenko der Fall ist.
Ja, bei ihr ist das auf jeden Fall der Fall. Das ist das, womit sie sich dann auch Macht dann verschafft in dieser Welt, wo die nur von diesen Typen, und Sonny Bein ist dann auch gut, ne?
Ja. Wir sind auf jeden Fall alleine da. Marty soll nicht mit hochkommen und fangen dann an, mit ihr zu sprechen. Befragen sie erstmal so ein bisschen, können uns im Raum umsehen. Der ist wohl sehr imposant eingerichtet. Das kommentiert sie dann auch in die Richtung, naja, Ibben möchte halt, dass ich von schönen Sachen umgeben bin. Also auch da wieder so dieser Punkt, ne, er scheint sie ein bisschen zu versorgen, sie auch vielleicht ihre Liebe zu kaufen. Mhm. Man kann sie noch, glaube ich, ein bisschen befragen, aber auch da sagt sie jedes Mal so, da musst du dir schon mehr Mühe geben, wenn du, also ähnlich wie bei Ibben war das, du wirst praktisch gezwungen, sie zu vernehmen. Mhm. Was irgendwie auch doof ist, weil sie ist ja eigentlich Zeugin oder Opfer.
Ich meine, da in Erfahrung zu bringen, was jetzt passiert ist, das hat mich ja jetzt auch brennend interessiert. Hattest du den Raum noch genau angeschaut?
Es hängt ein Bild von ihr an der Wand mit einem nackten Rücken. Mhm. Auch eine super interessante Sache noch, fällt mir dann wieder ein. Das ist auch kein befällter Rücken. Und anscheinend gibt es auch sowas wie Enthaarung. Das war bei Deborah irgendwie schon mal Thema. Weil Deborah meinte, das macht sie manchmal für Natascha. Also es gibt anscheinend Salons, die das Fell reduzieren, also Fellschnitt vollziehen, um das attraktiver, einheitlicher, nicht so wild zu machen. Fand ich total interessant.
Ah, interessant, okay.
Also wie so, keine Ahnung, Brazilian Waxing habe ich mir das vorgestellt.
Ich meine, gibt es auch bei der menschlichen Körperbehaarung so, ne?
Aber dass sie das für ihre Chefin macht, fand ich irgendwie einen interessanten Kommentar manchmal.
Ja, gut, ich meine, das ist ein Laden, da werden auch die Körper der Frauen zum Verkauf, sage ich mal, zum Anschauen. Also das Bild war schon interessant, man kann sie auch drauf ansprechen, aber sie lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, so, ne?
Sie dürfte nicht erzählen, wie alt sie da gewesen sei.
Ja. Ich habe natürlich trotzdem gefragt.
Ja, klar. Und dann lässt sie einem richtig auflaufen.
Ja. Und da lag ein Buch. Das wurde nicht angezeigt, wenn man das Menü, also man kann so eine Taste drücken, dann werden Interaktionsobjekte angezeigt.
Ach so, ja.
Aber nicht alles.
Reicht nicht?
Nee, also dieses Buch wurde ja nicht angezeigt, aber ich konnte es nehmen oder mir anschauen, beziehungsweise es war dann weg, also ich habe es offensichtlich genommen, aber ich habe es auch nicht mehr im Menü gefunden, crazy. Und das war so ein Buch wo es um The Art of Predation, also die Art der Verfolgung, sage ich mal, oder der Beutetierzubereitung. Da wurde auch irgendwie gesehen, dass da irgendwie Fleisch drauf irgendwie zubereitet wurde. Also
krass, das habe ich gar nicht gefunden.
Ja, das lag da links unter dem Bild.
Ach shit.
Also es wurde halt auch nicht, das war Zufall.
Okay, aber das ist ja schlimm. Das heißt, ich muss jetzt jeden Bildschirm akribisch durchsuchen.
Ja, wirklich, weil da so Sachen liegen könnten. Das war, darauf hatte mich mein Mann hingewiesen, dass da so ein Buch liegt. Ja. Ich wäre halt auch nicht darauf gekommen. Ja. Ich habe halt schön meine Taste gedrückt, wo die Objekte hervorgehoben werden. Nee, vergiss es. Manche Sachen sind da ein bisschen versteckt.
Fies.
Und da dachte ich so, okay, vielleicht ist das jetzt, ja, also vielleicht ist sie interessiert daran, irgendwen zu essen oder so, oder ist da in irgendwelchen Zirkeln drin oder irgendwie sowas? Also das ist schon
weird, dass sie so... sie lässt sehr bewusst so ein Buch liegen, dass wir es sehen und finden. Das ist ja bei solchen Identitätssachen immer so. Also wer lässt denn offen so ein Buch rumliegen in der Gesellschaft?
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Das kann da auch natürlich auch
sein. Aber guck mal bitte nach, ob du es in deinem Inventar hast, weil alles andere wäre ja Quatsch.
Im Inventar habe ich es nicht.
Das ist ja komisch.
Das ist ganz komisch, aber ich wollte mir das Cover nochmal genau anschauen. Ich habe es weggeklickt, aber es liegt auch nicht mehr da.
Also, hast du einen Kodex-Eintrag oder irgendeine Information bei ihr als Person dann gehabt, zusätzlich?
Ich muss nochmal schauen. Ich hatte dann auch relativ kurz nach der Vernehmung dann auch ausgemacht.
Weil das ist ja auch ein Detail, was mir dann absolut fehlt, ne? Wenn ich vielleicht sie nochmal vernehmen muss.
Ja.
Also spannende Sache. Aber vielleicht komme ich ja nochmal in den Raum zurück und kann nochmal gucken, ob ich es finde.
Mhm. Also das war schon, ja.
Auf jeden Fall in der Vernehmung ist es so, dass man sie nochmal darauf ansprechen kann. Ne? Warum haben sie mich eigentlich, warum wollen sie mich haben? Weil anscheinend hat sie nämlich wirklich auch diesen Filmer engagiert, den anderen Privatdetektiv, den wir unten getroffen haben. Man kann erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich passiert. Und dann erzählt sie zum ersten Mal, dass anscheinend an irgendeine Wand in ihrem Haus das Wort Hure gemalt wurde in roter Farbe. Mehrfach.
Mhm.
Und dass sie Angst hat.
Ja. Genau. War es für dich schwer, irgendwie dahin zu kommen, dass sie dir das erzählt? Oder hattest du ein paar Fehltritte?
Ich glaube, das war relativ leicht. Also sie ist eine selbstbewusste Frau, steht dann in Hinweisen. Also man kriegt dann so ein paar Adjektive, um vielleicht so ein bisschen entscheiden zu können, was man für eine Frage stellt. Aber wie gesagt, das ist manchmal irreführend. Aber ich bin eigentlich gut durchgekommen. Man kann sie auf die Beziehung zu Ibn ansprechen, aber da lässt sie sich nicht so richtig in die Karte gucken. Sie hat gesagt, sie weiß zwar nicht, ob sie wirklich als Frau lieben kann, aber wenn ich sie jetzt direkt darauf anspreche, ja, ich liebe ihn.
Hm, okay, so. Das ist interessant. Das ist eine Frage, die hatte ich ihr nicht gestellt.
Genau. Über ihre Vergangenheit möchte sie nicht sprechen.
Ja.
Ansonsten erfährt man nur, dass sie halt, also das kriegt man irgendwann raus, weil erstmal bleibt sie relativ cool, aber in der Vernehmung merkt man schon, dass sie wirklich ein bisschen Schiss hat und auch will, dass wir den Fall übernehmen. Mhm. Und dass sie auch leid tut, dass sie uns mit Molly gelockt hat. Mhm. Sie wusste sich aber nicht zu helfen, um uns halt dazu zu bekommen, den Fall auch anzunehmen.
Also sie sagt auch, das war keine Drohung oder sowas, sondern sie kennt Molly wirklich. Und sie hatte uns dann auch recherchiert und wusste dann auch, dass wir uns dann getrennt hatten. Ich glaube, das ist gar nicht so lange her.
Hm.
Also vielleicht 1-2 Jahre oder sowas, keine Ahnung.
Auf jeden Fall bleiben wir dran. Und dann sagt sie, sie muss uns unbedingt was Wichtiges zeigen für den Fall. Und ich soll sie in einer Stunde treffen in ihrem Wochenendhaus.
Also ein ganz schöner Ritt durch die Nacht, oder?
Ja,
ist immer noch Silvester.
Vielleicht passiert doch alles am Silvester.
Ich bin gespannt. Also sie wirkt auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr berechnend, sag ich mal, in ihren Antworten und hat so ein bisschen mit uns gespielt, hat auch gemerkt, dass wir nervös werden. Sie ist sich ihrer Macht da durchaus bewusst. Und Sonny ist das auch, aber er kann sich trotzdem nicht helfen. Also.
Ja. An der Stelle habe ich tatsächlich auch nicht weitergespielt. Das ist der Ort, an dem ich auch aufgehört habe, genau wie du.
Ja.
Ich war, glaube ich, noch ganz kurz unten in dem Foyer wieder und habe kurz nochmal mit Filmer gesprochen. Der ist dann auch froh, dass wir den Fall übernehmen und gibt uns noch ein Beweisstück, irgendeine Liste mit Nummern drauf und Namen.
Ah, okay.
Die kann man aber noch nicht zuordnen. Und ja, wir wissen also jetzt, es gibt einen Fall.
Ja, Filmer hat übrigens, das erfahren wir auch noch von Natascha, sie hatte ihn zuerst auch mit dem Fall betraut, aber er hat dann ist dann irgendwann ausgestiegen.
Ja, da scheint was Größeres dahinter zu stecken oder auch was Bedrohliches, ne? Also wir wissen ja schon, wenn der größte Boss der Unterwelt da irgendwie mit drin hängt, auch sich komisch verhalten hat, seine Geschäfte abgegeben hat, Natascha, die irgendwie aus dem Ausland frisch dazugekommen ist und erstmal hier den Laden übernommen hat, wird spannend rauszufinden, was noch so dahinter steckt.
Mhm.
Ich habe echt Bock weiterzuspielen. Also das die ganze Story, das ganze Ambiente, auch die Art der Umsetzung finde ich so gelungen. Jetzt in der ersten 2 Stunden, ne, kann auch sein, dass die Geschichte mich enttäuscht. Aber nochmal anders als zum Beispiel Road 96 ist das wirklich, also es hält mich in seinem Bann. Auch durch seinen komischen Humor, auch durch manchmal die Witze, wo man eher so ein bisschen schief lachen muss. Und durch die Hintergrundstory. Vielleicht müssen wir da beim nächsten Mal, wenn wir uns noch ein bisschen mehr eingelesen haben und wir ein bisschen mehr erfahren, mal stärker skizzieren, was das eigentlich für eine Welt ist. Aber ich habe super Bock, das rauszufinden.
Ja, also ich finde auch so, dass da so viele so Konflikte und Situationen echt nochmal überspitzt und dadurch irgendwie auch sehr krass zugänglich auch so dargestellt wurden. Und es hat einfach super viel Style. Also es ist einfach perfekt, die Musik, das Bild, es sieht wirklich, oder vor allem, das ist auch jetzt nicht gezeichnet oder comichaft oder sowas, sondern das sind quasi Fotomontagen. Mhm. Ne? Und ja.
Die Hintergründe sind gezeichnet, würde ich sagen. Nur die Personen nicht, ne?
Oder es ist halt auf jeden Fall so realistisch gezeichnet, dass man jetzt nicht, also man denkt jetzt nicht, oh, ich bin hier in einem lustigen Comic oder sowas, sondern das soll schon realistisch aussehen, ja.
Ja, Mandy.
Ja, also mal gucken, was der Fall noch so weiter bringt und wie wir uns durch die Verhöre schlagen. Also ich bin ja nur ein mittelmäßiger Cop bisher so, aber...
Ich bin auch gespannt, ob wir unterschiedliche Orte auch besuchen und vielleicht auch, weil das kann nämlich passieren, dass ein Ort dann nicht mehr ab einem bestimmten Fortschritt betretbar ist. Und wenn ich dann einmal einen bestimmten Nebenschauplatz nicht besucht habe, weiß ich dann vielleicht nicht, was dort passiert und welche Hinweise ich dort kriegen könnte. Genau wie mit dem Buch jetzt, ne? Mal gucken, wie es bei mir weitergeht, ohne dass ich diese Informationen
habe. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt wurden noch nicht die wesentlichen Sachen ausgepackt, aber später so im Spiel, weil man sich vielleicht zwischen zwei Zusatzorten entscheiden muss oder so. Es könnte noch interessant werden. Mal gucken, ob wir den Täter, die Täterin finden. Ich sag, es ist Louis.
Louis ist es. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Mm. Medi trinkt Bier.
Müssen wir jetzt den Podcast umbenennen?
Knallhart durchgesprochen.
Outro.
Wink. Oder nee, umgekehrt eigentlich. Egal. Boah, ich bin so raus.
'Track. Yeah. Ich habe letztens ein Lied aufgenommen.
Hast du selbst eins gesungen?
Ja.
Bist du schon berühmt geworden damit?
Please open the voice recorder. Kann ich dürfen?
Then there is hope. If there is coffee, then there is hope. If there is coffee, then there is hope. If I drink coffee, there should be hope, because coffee is hope.